Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Übrigens habe ich morgen wieder einen Termin mit meiner medizinischen Fußpflege. Die macht sie wieder schön vorm Urlaub. Dazwischen lasse ich sie immer 6-7 Wochen einfach nur wachsen, die Nägel, dass sie gut rauskommen. Da wäre ich jetzt morgen dran hier im Podcast, dann hätte ich es schon mal so reinhalten können. Dann wären sie gepflegt, aber so vielleicht eher nicht.
Falscher Zeitpunkt im Zehennägelplan.
Ja. Ist doch mal krass, wenn man so trockene Haut hat wie ich, also du kriegst die gar nicht mehr richtig sauber, weil das bleibt halt einfach so in diesen tiefen Furchen hängen, in der Hornhaut.
Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
Hallo an die Fußfetisch-Crew.
Schön, dass wir hier sind. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Es ist gar nicht die erste Folge von dir, sondern es ist tatsächlich die zweite. Du warst schon mal zu Gast in Folge, was?
Ich glaube 36 oder sowas. Ja, ziemlich süß eigentlich, gell?
Vor 6 oder 7 Jahren.
Ja, das ist lange her. Ich war auch irgendwie aufgeregt, und zwar nicht im Sinne von nervös aufgeregt, sondern so freudig erregt, dass ich heute mal das erste Mal in diesem Studio hier Teil, Gast im Podcast sein darf. Ich habe diese Perspektive aus dem Stuhl noch nie gesehen.
Rob, ich bin auch freudig erregt,
ja, schon,
dass du hier bist mit mir. Rob, was ist dein aktueller Lieblingsshake von dem Sponsor dieser Folge, Elite Sports Nutrition, aka ESN?
Darf ich den, der jetzt dann irgendwann rauskommt, schon sagen?
Ja, der ist schon draußen.
Okay, gut.
Ja,
der Mangolassi, der ist tatsächlich ziemlich geil.
Mangolassi.
Hast du über den schon mal geredet hier? Oder
ich glaube im Podcast nicht. Auf Instagram mehr als genug. Limited Edition ist das beste Designerway, was sie jemals gemacht haben, meiner Meinung nach. Ohne Übertreibung.
Ja, ist tatsächlich geil. Also vor allen Dingen so, wie wir ihn halt machen, dass wir ihn halt shaken und dann ins Gefrierfach legen für 2,5 bis 3 Stunden, sodass er angefroren ist, aber noch nicht durchgefroren.
Leicht angefroren.
Und dann, wenn man ihn dann nochmal shakt, dann lösen sich eben diese Eiskristalle und floaten so in dem drin. Und dann, ich weiß ja nicht, was sie da noch reingemacht haben in den Lassi, aber er ist ja von der Konsistenz anders ein bisschen. Der ist ein bisschen sämiger als die anderen. Ist geil.
So, also, richtig Lassi-mäßig.
Ja, so richtig, obwohl ich sowas eigentlich sonst in meinem Leben noch nie getrunken habe. Aber ein Lassi, also so, keine Ahnung, was soll das sein? Habe ich noch nie gehört davor. Aber es ist geil. Den mag ich. Ansonsten, ich meine, im Newsletter mache ich ja immer wieder mal Rezepte rein, die ich auch tatsächlich alle selber ausprobiere. Also so wie jetzt das Wassereis feiere ich total gerade, jetzt im Sommer. Super geil. Also entweder mit Cherry oder Cola Orange. Halt dann Calippo Cola halt am Ende. Also saugeil. Geil. Cola Shake machen, in diese fertigen Eistüten reinfüllen, einfrieren. Geil. Geiles Sommereis.
Und was ist dein Lieblings-Vivo-Schuh? Was ist dein aktueller Trainingsschuh?
Ich habe die beiden Motus in verschiedenen Farben. Also ich habe einen weißen und einen schwarzen. Ja, ziehe ich halt dazu an. Ja, die sind super.
Motus Strength, oder?
Motus Strength, genau. Ja. Und der eine, wie so eine Socke ist tatsächlich. Also ich habe einmal zum Schnüren und einmal wie so eine Socke. Bei dem
Motus Flex und Motus Strength.
Ja. Genau. Und der Flex, da dachte ich erst so, ob der vielleicht zu instabil ist, weil er nur wie so eine Socke ist, aber der ist top. Also den mag ich fast noch lieber, weil da schlüpfe ich schnell rein, muss nichts zuschnüren, maximal faul halt.
Fühlig.
Geil reinschlüpfen und der ist einfach sau bequem. Also es ist wirklich so, der schmiegt sich so an den Fuß an, den merkst du gar nicht.
Muss man tendenziell den Flex tendenziell eine halbe Nummer kleiner nehmen, damit er richtig tight ist, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja, kommt auch so ein bisschen auf den Shape von deinem Fuß an, so wie hoch dein Spann ist oder wie flach und so, aber stimmt schon. Die fallen schon. Also normal so bei Nike, Reebok und sowas habe ich immer 47,5 oder sowas. Oder auch mal 48 bei Adidas. Und bei denen ein 47er ist noch locker Platz. Also so mal als Size-Chart.
So nämlich. Also unterstützt alles, was wir machen, ihr könnt uns unterstützen, alles, was wir machen, wenn ihr bei ESN mit Code MTMT bestellt, spart ihr maximal. Und auch bei Vivo Barefoot mit Code MTMT, dann spart ihr 15% auf alle Vivos.
Übrigens auch, meine Kinder rocken auch alle Vivos. Die feiern sie auch, nur mal so.
Stimmt.
Das haben wir gesagt, es gibt nicht nur Trainingsschuhe dafür. Es gibt auch für den Alltag Schuhe. Also, die sind geil. Sind gut.
Also ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, so du schreibst den Newsletter, Rob, wer bist du eigentlich und was machst du? Weil die Chancen sind hoch, dass wenn ihr irgendwie interagiert habt in der Vergangenheit mit MTMT und vielleicht irgendwie unsere Ausbildungsangebote wahrgenommen habt oder so, dass ihr mal was mit dem Rob zu tun hattet oder wenn ihr den Newsletter abonniert habt, was ihr übrigens tun solltet, dann kommuniziert der Rob eigentlich zweimal pro Monat mit euch. So.
Genau.
Was machst du denn hier so?
Ich hoffe, dass ihr zweimal im Monat von mir lest, alle. Ja, was mache ich? Also verschieden. Ich bin natürlich zum einen immer noch Coach im Gym und das auch schon seit 15 Jahren. Ja, sind jetzt ziemlich genau, also es müsste jetzt irgendwann mein 15-jähriges Jubiläum gewesen sein, Anfang dieses Jahres oder im Frühjahr, also schon relativ lang. Aber auch das reduziere ich jetzt gerade so nach und nach, weil halt die Aufgaben hier in dieser Company immer mehr werden und ich da neben dem Newsletter halt eigentlich so alles Technische ja im Hintergrund mache. Also von Homepage über Logistik, über Versandlogistik, über Seminarteilnehmer einordnen und so weiter und so fort und uns weiterentwickeln in eine hoffentlich gute Richtung, die zeitgemäß ist. Also ich bin schon so ein bisschen der Technik- und Zahlen- und Computer-Nerd bei uns.
Du bist quasi unser Backend.
Genau, ich bin das lebendige Backend von MTMT.
Vom Defensive End zum Backend.
Krasse Überleitung, Mann.
Oder?
Ja, ey, kann man nichts sagen. Aber jetzt wissen die Leute nicht, was ein Defensive End ist halt. Nicht
ja,
alle.
Ich würde auch genauso anfangen, also dass du vielleicht mal so deinen sportlichen Background kurz erklärst. Als allererstes, weil ich glaube, angefangen hast du erstmal als Athlet, bevor du ins Fitness-Game irgendwie reingekommen bist, oder?
Voll. Also ich habe mich also schon immer logischerweise irgendwie gern bewegt. Ich glaube, wie jedes normale Kind, weiß ich nicht. Also ich kenne es nicht anders, das kenne ich gerne rumtoben und habe dann irgendwann mal in der Kindheit alles Mögliche ausprobiert, Tennis, dies, das und bin dann aber beim Judo hängen geblieben. Und das habe ich dann relativ lang gemacht, Judo, bis zu meinem 17. Lebensjahr. Also ich habe mit 6, glaube ich, angefangen, 5 oder 6 mit Judo. Habe dann irgendwann nochmal zwischendurch tatsächlich chinesisches Kung-Fu auch noch gemacht, weil ich irgendwie so, Judo war cool, ist ja halt so ein bisschen eben wie Ringen, aber ich wollte irgendwie auch noch was können, so wo man treten und schlagen kann. Und Kickboxen war mir zu stumpf. Ich wollte ein bisschen was mit mehr Tradition und dann habe ich halt irgendwie Kung-Fu auch noch angefangen. Also ein paar geile Tiertechniken gelernt. Die Schlange und den Affen und den Tiger und alles, was man so lernt. Und das war so, also im Kampfsport war ich dann irgendwie zu Hause lange. Und dann kam ein Aufenthalt in den USA an der Highschool für ein Jahr und da bin ich dann mit Football in Kontakt gekommen. Kannte Football aber schon, weil in meiner Heimatstadt war es zu dem Zeitpunkt sehr populär. Also die hatten da in der Bundesliga immer im Schnitt 12.000 Zuschauer im Stadion, was für die Zeit echt crazy war. Also
schon krass, weil damals hat sich ja niemand für Football interessiert in Deutschland. Also es gab halt so einzelne Hochburgen.
Genau, deshalb Shoutout Braunschweig Lions zu der Zeit. Und da gab es halt immer so den Derby-Battle zwischen Hamburg und Braunschweig. Und immer wenn das war, war das Stadion ausverkauft mit 25.000 Leuten. Das war eine geile Zeit. Und da war ich halt tatsächlich ab und zu mal als Zuschauer, weil ich halt in der Schule früher ein paar Kumpels hatte, die bei den Junior Lions halt gespielt haben. Und die haben natürlich damals schon immer so, hey, hast nicht Bock, das mal auszuprobieren und so. Aber das war immer so, nee, ein Leistungssport mit Judo reicht, weil das habe ich schon sehr leistungsmäßig halt betrieben, auch mit eben Kaderathlet an den Wochenenden und so Zeug. Also es war schon intensiv, da hatte ich jetzt nicht noch Zeit für einen anderen Sport. Und dann, dann in den USA gab es aber nicht so richtig die Wahl. Also Judo gab es da nicht, weil in den USA, weiß nicht, wer es kennt, aber da ist halt eigentlich sämtlicher Sport an den Schulen organisiert. Aber das sind halt so die typischen Sportarten wie Basketball, Baseball, Football, Fußball. Da haben sie schon auch Golfen und Cross-Country-Laufen und so ein Zeug und Leichtathletik und so. Aber Judo, Kampfsport, haben sie nicht an Schulen. Da müsstest du zu so einem extra Club fahren, halt, der irgendwo ist. Und das gab es da. Ich war in der Middle of Nowhere halt. Da gab es sowas nicht. Von daher war so die Entscheidung so, hey, hast du Bock, Football zu spielen oder ansonsten machst du halt gar nichts, weil das ist ja immer saisonal. Also Football geht immer so von September bis deine Highschool halt bis irgendwie November, Dezember sowas. Und dann fängt die Basketball-Season über den Winter an und dann im Frühjahr ist die Baseball-Season. Und dann war es so, hast du Bock, das auszuprobieren? Und ich kannte Football ja eben. Ja klar, let's go. Und dann irgendwie hast mir Spaß gemacht.
Du hattest ja auch ganz gute Voraussetzungen, so wie man Leute durch die Gegend wirft, das wusstest du schon.
Es war tatsächlich ein Vorteil. Also ich meine, jetzt in der Highschool, ich war auch, hatte auch den Vorteil, dass ich schon immer relativ groß und kräftig war. Also ich war da mit 17, habe ich damals im Judo irgendwie in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo gekämpft. Also ich wog so 88 Kilo so mit 17. Und da habe ich noch kein Krafttraining gemacht. Wo ich merkte, das war, ja, also kein Krafttraining ist relativ. Beim Judo halt natürlich alles mit Körpergewicht. Also du bist halt nach jedem Training bist du halt Seile geklettert, nur mit den Armen, ohne Beine und so und hast Push-Ups bis zum Gehtnichtmehr gemacht und so ein Zeug und hast Leute halt rumgetragen. Also so gesehen schon Krafttraining, aber nicht mit Hanteln, nicht mit Eisen. Und ja, das war natürlich auch ein Vorteil da in den USA, dass ich halt körperlich mithalten konnte auf jeden Fall und ich hatte keine Angst vor dem Kontakt, vor dem Körperlichen, weil im Kampfsport kannte ich das so, dass man da mal ein bisschen rauer es zur Sache geht und habe mich da ganz gut eingefügt und habe dann tatsächlich, habe da die ganze Season durchgespielt, war glaube ich dann auch ab dem zweiten oder dritten Spiel tatsächlich Starter auf der Position. Also Defensive End wird jetzt nicht jeder kennen, aber da hast du halt sehr viel, am Ende eigentlich Ringkampf mit den Händen tatsächlich mit deinem Gegenüber. Also dein Gegenüber will dich blocken mit den Händen und du versuchst es zu vermeiden. Und da kam mir halt Judo tatsächlich, hat mir in die Karten gespielt, dass ich das halt gut konnte. Und die Coaches mochten es und dann war ich Starter und dann habe ich das gemacht und das hat Bock gemacht, ja.
Also so, um es zu erklären, deine Aufgabe als Defensive End ist basically nicht geblockt zu werden, nicht festgehalten zu werden und den gegnerischen Quarterback oder Running Back zu tackeln. Also so erstmal dich nicht packen lassen bzw. ausweichen und dann irgendjemanden zu Boden ringen. So.
Genau, man ist so quasi die allererste Linie der Verteidigung außen und man darf, also auf der Position, keinen Ballträger außerhalb lassen. Man muss versuchen, die immer wieder nach innen zu zwingen. Also entweder das Tackle selber machen oder ihn dazu zu zwingen, dass er nach innen läuft, wo die Verstärkung deine Mitspieler sind. Oder wenn es ein Passspielzug ist, eben den Quarterback am besten daran zu hindern, zu werfen. So, das sind so basically runtergebrochen die Aufgaben. Und ja, das war cool. Ich hatte auch damals, also ich habe da bei einer Gastfamilie gelebt und mein Gastvater, der hat im College Football gespielt, so, der war doch engagiert, der hat mir viel erklärt und so, hat sich zu Hause mit hingesetzt. Also das hat natürlich auch viel geholfen. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe auch alle anderen Sportarten, also habe auch dann Basketball eine Season gespielt und Baseball, hat auch krass Bock gemacht. Alles mal mitgenommen aus den USA und bin dann selber umgezogen aus meiner Heimat weg nach Österreich, nach Salzburg. Und da war dann so die große Frage, mit was machst du jetzt weiter? Also das war so Neustart, neue Stadt, neues Umfeld, hast noch keine Freunde auch und so. Was macht man jetzt so? Mache ich mit Judo wieder weiter? Da hätte es dann an der Schule, wo ich war, auch so einen Sportzweig gegeben. Da hätte ich das als Leistungssport weitermachen können, hätte dann aber ein Schuljahr mehr gehabt. Oder mache ich Football weiter? Und dann irgendwie hatte ich irgendwie mehr Bock auf Football gerade. Und dann habe ich das weitergemacht. Und das habe ich dann auch noch, insgesamt 15 Jahre gespielt, Football. Also bis 2015. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her, aber habe dann da noch einiges erlebt. Weiß nicht, wie viel wir das ausschmücken wollen. Aber
ja, ich meine, da gäbe es schon noch viel. 15 Jahre Profikarriere, basically, oder?
Wenn man das so nennen kann in Deutschland, ja. Also
zu der Zeit, beziehungsweise in Österreich.
Genau, also ich habe eigentlich schon immer auf dem höchsten Niveau auf jeden Fall gespielt halt, in der Bundesliga oder halt auch mal in der österreichischen Bundesliga oder in der Schweizer Bundesliga und in der Nationalmannschaft und so weiter. Habe halt im Prinzip alles da erreicht, so was man erreichen konnte. Hätte auch noch höhere Ziele gehabt, aber das sollte irgendwie nie sein, aber das habe ich dann auch irgendwann akzeptiert. Es war so, es gab ja früher mal diese NFL Europe, also quasi wirklich diesen Ableger von der NFL in Europa, wo sie Talente scouten und so weiter. Da hatte ich da war ich eingeladen quasi zum Tryout, zu einem Probetraining damals bei Frankfurt Galaxy, falls das noch wer kennt. Und es war dann tatsächlich, dass ich irgendwie im letzten Saisonspiel davor war so eine der wenigen Verletzungen, die ich hatte. Also ich hatte eigentlich nur zwei Verletzungen in meiner Karriere bei 15 Jahren, was eigentlich ganz gut ist. Also einmal einen Kreuzbandriss, der ohne Fremdeinwirkung war. Also das hatte nichts mit dem Sport an sich zu tun. Und das andere war ein ausgekugelter Ellbogen. Und das war genau, der ausgekugelte Ellbogen war genau vor diesem Tryout. Fuck. Jetzt konnte ich da nicht richtig teilnehmen, bin aber trotzdem hingefahren, um guten Willen zu zeigen und den Coach zu zeigen, so hey, ich bin immer noch hier engagiert und das haben sie auch respektiert. Ich habe die Sachen gemacht, die ich machen konnte irgendwie. Und dann war es so, ja, nächstes Jahr, weißt du, so ein ausgekühlter Ellbogen ist jetzt ja nichts Schlimmes per se. So musst halt ein bisschen recovern und wieder reintrainieren und dann geht's wieder. Und dann war so, ja, nächstes Jahr hast du dann nochmal einen Shot. Aber dann hat in der NFL, in den USA, ein neuer Commissioner das Amt übernommen und der hat die Liga eingestampft. Und hat dann quasi gesagt, hey, da in Europa, wir machen nur rote Zahlen, ja, keine schwarzen Zahlen, das Programm ist eingestellt. So, dann war das irgendwie vorbei. Dann war, hatten sie trotzdem weiterhin so ein, das nannte sich damals Player Development Program von der NFL. Dann war ich da eingeladen, das war auch wie so ein Combine, also wer das kennt, das ist halt so ein Athletiktest am Ende. Da habe ich mich gut drauf vorbereitet und habe auch eigentlich so meine Leistung abrufen können an dem Tag. Also war zufrieden mit meiner Leistung und dann war es von deren Seite so, hey, wir scouten das, wenn ihr einen guten Job gemacht habt oder wenn uns das gefällt, die Leistungen, dann hört ihr von uns im Januar nächstes Jahr. Das war dann 2008. Dann war ich so, okay, ja, so wenn es jetzt nicht sein soll, dann ist es so, ich habe meine Leistung abgerufen, wenn nicht, dann passt. Und dann kam im Januar halt, erst kam lange nichts, dann war ich schon nervös, dachte ich so, ja, hoffentlich, na gut, vielleicht nicht. Und dann kam eine Mail so, hey, aufgrund der Finanzkrise 2008 damals ist das Programm bis auf Weitere eingestellt. So gibt's nicht mehr. War dann ein bisschen unbefriedigend, weil es halt nie so war. Also ich hätte wahrscheinlich damit leben, wenn es nicht gereicht hätte von der Leistung, hätte ich wahrscheinlich noch leichter damit leben können, weil dann hast du gesagt, okay, so hat mein Bestes gegeben, war nicht gut genug, passt. So war es ein bisschen unbefriedigend, weil man nie wusste, so hätte man den Shot gekriegt oder wäre man weitergekommen oder nicht. Aber und das war eigentlich so, das war so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt sozusagen dann, okay, dann will ich zumindest hier in Europa irgendwie alles erreichen oder in Deutschland. Und es ging auch ab da tatsächlich erst so richtig los nach der Zeit. Das, davor habe ich zwar auch schon lange gespielt, aber meistens in Teams, die echt so mittelmäßig gut waren. Und dann danach ging es irgendwie erst richtig los. Also dann habe ich da in den Jahren danach halt eben noch einige Titel gewonnen und so weiter. Und eben auch mit der Nationalmannschaft so, das ist somit die schönste Erinnerung wahrscheinlich. So Europa, zweifacher Europameister. Auch einmal als Team-Captain, das ist natürlich schon eine geile Erinnerung und geile Zeit. So möchte ich nicht missen. So, von daher bin ich da im Nachhinein auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, traue ich dem nicht nach, dass das andere nicht geklappt hat. So. Weil wer weiß, wo es hingeführt wäre. Also ich habe auch einige Freunde, die es geschafft haben, die irgendwie in der NFL im Practice-Squad waren und die zum Teil halt körperlich echt Wracks, also Wracks ist übertrieben, klingt so negativ, aber die halt einige Beschwerden haben, so die ich nicht haben möchte.
Mhm. Und ich meine, du hast ja aktiv eben 15 Jahre lang gespielt mit nur diesen zwei Verletzungen und so, was schon auch krass ist. Also eine krasse Leistung, das muss man erstmal so hinbekommen.
Ja, da hatte ich, das ist wahrscheinlich eine gesunde Mischung aus irgendwie der guten Veranlagung. Ich glaube auch tatsächlich, dass auch da Judo hilfreich war, einfach diese ganze Fallschule, dass man lernt, richtig hinzufallen, so automatisch, intuitiv. Also ich habe mir noch nie in meinem Leben so, knock on wood hier, noch nie bei einem Sturz wehgetan. Also so, dass ich mir jetzt irgendwie was gebrochen hätte oder egal, ob es mit dem Fahrrad, Snowboard oder irgendwas wäre. So, das ist so von klein auf so drin. Kann ich nur jedem empfehlen. Also Leute, schickt eure Kinder zum Judo, dass sie hier lernen, richtig hinzufallen. Das bringt einem weit im Leben oder schützt einem vor vielen.
Du hast ja gemeint, am Anfang gab es kein Eisen in deinem Training. Kam das dann, als du in der Highschool warst, so zum ersten Mal?
Da, in der Highschool wurde ich dann infiziert mit dem Iron Bark. Ja, das war geil. Also da gibt es natürlich, also es ist ja da tatsächlich ein Unterrichtsfach, PE, Physical Education. Sau geil. Und da gehst du halt einfach mit einem Lehrer ins Gym und der zeigt dir, wie du trainierst. Und
hell yeah.
Ja. Und da habe ich dann natürlich viel gelernt und habe auch angefangen und habe natürlich dann auch da gleich krass Rookie Gains gemacht natürlich, wie es ist, weil das erste Mal wirklich am Eisen. Dann habe ich, glaube ich, in dem Jahr 8 Kilo Muskelmasse zugenommen. Also ich bin da mit 88 Kilo rüber und bin, glaube ich, mit 96 wieder heim oder so.
Aber Leute, 96 Kilo ripped. So, ich kenne das alte Bild vom Rob. Wie alt warst du? 18?
Ja, so 18.
Das ist so geil.
Ja, da hatte ich tatsächlich nur, ich glaube, 7 oder 8% Körperfett oder sowas. War klar, ganz gut.
Normal.
Ja. Dank an meine Eltern an dieser Stelle.
Shoutout.
Ja. Nee, da vor allem das Coole war, ich hatte halt den Sohn vom Headcoach vom Footballteam, so, der war mein Alter und mit dem habe ich halt irgendwie abgehangen, so, mit dem habe ich mich gut verstanden und dann habe ich gleich einen Trainingsbuddy gehabt, so, mit dem ich mich gegenseitig gepusht habe. So, da weißt du, wollte immer jeder noch besser werden und noch ein PR abbrechen und den wieder besser als der andere sein und so. Und dann hatten sie in der Schule, einen Board, das Benchpress-Board, wo halt Leistungen dran stehen, so die Bestleistungen und halt die Top, ich glaube die Top 4 oder Top 5 oder so und da wollte ich halt unbedingt drauf, so, das war so, hey, das muss mein Goal werden und ich glaube so der unterste, der fünfte Platz waren halt 225 Pounds, also 100 Kilo Und der erste waren, glaube ich, 275 Pounds oder so. Ich weiß jetzt gar nicht so umgerechnet, was es sind, aber wahrscheinlich irgendwie 125, 130 oder sowas. Ne? So, schon ganz gut für 17-jährige Highschool-Spieler. Und ja, da habe ich dann das ganze Jahr hingearbeitet und dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe 230 oder sowas geschafft, dass ich irgendwie auf Platz 4 auf diesem Board war. Das war so, Ziel erreicht, verewigt an der Highschool. Das war gut. Und dann, ab da, ja, ab da war auf jeden Fall Eisen fester Bestandteil meines Lebens dann.
Weil es ja auch ein fester Bestandteil von Football ist und dieser ganzen Kultur, gell? Also noch, also voll. Am allerkrassesten von allen Sportarten eigentlich.
Wahrscheinlich, ja, wirklich. Ja. Und ich habe dann, war es gar nicht so leicht, als ich dann aus den USA nach Österreich da gekommen bin. Ich meine, die hatten ein Footballteam da, die Salzburg Bulls damals. Und aber dann von diesem, sag ich mal, professionellen Umfeld und Mindset in den USA, wo das halt so krass gelebt wird und du ja alle Möglichkeiten hast, hinzukommen so zu, ja, wo halt Football ein krasser Randsport ist dann in Österreich. Also damals zu der Zeit war, ich meine, das ist jetzt auch populärer geworden auf jeden Fall, aber zu der Zeit noch krasser Randsport. Naja, und da bist du halt erstmal auf dich gestellt. So, da musst du erstmal überlegen, okay, was mache ich denn jetzt die Offseason? Wie bereite ich mich vor auf diesen Sport? Was mache ich da? Und dann habe ich mir damals in so einem Leichtathletikverein halt einen Kraftraum gesucht, habe halt mit denen geredet, so, hey, ich mache jetzt kein Leichtathletik im Verein, aber ich würde gerne den Kraftraum nutzen, kann ich da eine Mitgliedschaft machen, bla bla. Und dann habe ich da immer trainiert, ja, und dann, wie du sagst, so, dann fängt man halt an, sich Gedanken zu machen, so, wie wird man stärker und schneller und besser? Und das war dann so der Weg irgendwie, sich auch mehr mit der Seite auseinanderzusetzen, so der Trainingsplanung und ne, wie trainiere ich eigentlich, was will ich erreichen, sich auch mit der Zielsetzung auseinanderzusetzen. Und das ging dann über viele Jahre. Ich meine, ich bin dann nach München gezogen zum Studieren, hier an die TU, an die Sportfakultät. Da hatte man natürlich dann wieder geilere Bedingungen, wobei da die Krafträume zum Teil auch von 1972 von der Olympiade noch waren.
Ich habe den auch noch miterlebt, ja. Als ich gar wie viele Jahre später da studiert habe. Ja.
Ja, ich meine, Andi hat
das Loch.
Andi hat, glaube ich, auch sowieso, schon mal von erzählt, irgendwie in einem Podcast. Aber ja, genau, dieser Kraftraum. Aber war trotzdem cool. Und ich meine, da konnte man es halt auch gut integrieren. Und ich hatte auch den Vorteil im Studium, dadurch, dass ich da dann schon Bundesliga-Spieler war in einer Sportart, hatten die so eine Regel. Und auch Kaderathlet quasi für die Nationalmannschaft. Dann, dass du Voreinschreiberecht hattest bei allen Kursen, so damit du halt dein Training halt richtig planen kannst. Ich meine, so little did they know, dass Football halt ein Randsport ist, aber ist ja auch egal. Ich habe natürlich dann maximal alle Kurse auf 2 Tage gepresst halt, dass ich den ganzen Tag und früh bis spät Volleyball, Basketball, Schwimmen, Gymnastik, Tanz, noch Vorlesungen dazwischen halt alles auf 2 Tage gepresst, dass ich dann die restliche Woche nur noch Vorlesungen hatte und den Rest halt geil trainieren konnte. So, und
das trainieren, war, essen, in Vorlesungen abhängen.
Genau.
Und dann am Wochenende zum Spiel, oder so.
Ja, so ungefähr, ja. Und dann, aber eben der Uni-Kraftraum war dann auch nicht geil genug. Ich habe mich dann schon irgendwann in einem Fitnessstudio angemeldet halt und da trainieren gegangen. Und ja, und dann mit dieser Einladung zu der NFL Europe und so, die haben einem dann noch Trainingspläne geliefert. Und das war für so aus jetziger Sicht betrachtet für die Zeit damals, von vor 20 Jahren, das ist ja her, echt schon weit. Also die waren schon ziemlich weit mit dem Wissen. Also ich habe da schon sau viel unilaterales Training gemacht, sau viel ISOs und so ein Zeug. Also viel, was jetzt auch immer noch Bestand hat, war da schon drin. Also das war echt gut. Und diesen Plan damals, den habe ich dann relativ lang trainiert und halt immer so ein bisschen modifiziert und so. Noch so meinen eigenen Sprinkle mit draufgegeben, aber den habe ich dann einige Jahre gemacht und das war ganz cool. Und darüber bin ich dann auch viel eigentlich so in das Coaching gekommen, weil ich da halt, dadurch, dass ich da im Gym halt engagiert war und fleißig war und viel trainiert habe und so, kamen natürlich dann noch mal andere Teammates an und gesagt, hey, kannst du mir mal helfen, hast du mal einen Plan für mich, so kann ich mit dir mittrainieren und sowas. Und auch Jugendspieler kamen dann oft zu mir, die sich irgendwie Tipps abholen wollten und darüber bin ich so in das Coaching reingekommen.
Also ich meine, klar, wenn man als Junger irgendwie trainiert, dann geht man zum Größten und Stärksten im Gym und fragt den, was man machen soll und das war halt so, der Rob einfach.
So ungefähr.
Wo hast du angefangen, als du in Salzburg warst, wo du gemeint hast, du warst voll auf dich gestellt mit deinem Training, weil da hattest du ja noch nicht die Pläne von der NFL Europe, oder? Also woher hast du da dein Trainingswissen oder deine Trainingspläne dir geholt?
Da habe ich wahrscheinlich immer noch von dem Wissen aus den USA einfach gezehrt. So das, was man halt da in der Schule gelernt haben, bisschen weitergeführt, ein bisschen rumprobiert und ja, dann hat man schon auch irgendwie mal, ich meine, eben, so kann sich mal schwer vorstellen, aber YouTube und sowas war noch kein Thing. So ist,
ja.
Das ist 20 Jahre her, ja, da gab es nicht so, ich gehe mal kurz.
Ich kann es mir noch vorstellen.
Du kannst es dir noch vorstellen.
Ich kann es mir noch vorstellen.
Selbst für mich selbst ist es ja schwer vorzustellen, dass man nicht einfach ins Internet gegangen ist und sich mal eben einfach ein bisschen schlau gemacht hat. Nee, das war dann, ja, es gab halt Magazine natürlich so, ne, irgendwelche hier Flex und wie sie alle hießen so, und dann hat man was gelesen, aber das war ja alles eigentlich Bodybuilding, so von daher habe ich dann schon auch viel durch den Austausch einfach mit anderen dann im Football halt im Team so. Und dann schaust, dass du zusammen gehst, dann sagt der eine, hey, ich mache mir die Übung, ja, dann probierst du die aus und dann sagst du, ja, okay, die ist cool oder habe ich das Gefühl, die bringt mir was oder nicht und Trial and Error am Ende. Also sau viel Trial and Error. Ausprobieren. Ja, fuck around to find out. Und dann bin ich irgendwann, auch während des Studiums, fragt man sich ja, weiß ich, man wird eher nicht so viel darauf vorbereitet, was man dann nach dem Studium wirklich konkret machen will. Irgendwie. Also es gibt so Leute, die dann ganz konkreten Plan haben und das durchziehen. So bewundere ich immer. Ich hatte es auf jeden Fall nicht.
Same.
Ja. Also hat ein Kommiliton zum Beispiel heute noch, der war so an Tag 1 im Studium so, ja, ich will das und dann will ich zum DFB und dann will ich das und hat auch gemacht, der arbeitet, glaube ich, heute noch beim DFB, also Shoutout. Den habe ich dann doch ein paar Mal getroffen in Frankfurt, wenn wir mit der Nationalmannschaft da waren, also saugeil, so Leute bewundere ich immer. Bei mir war es nicht so, ich habe irgendwie Sportökonomie und Management gemacht so und habe mir dann immer gedacht, so ich gebe, weiß nicht, vielleicht eben Marketing oder sowas so, könnte ich mir vorstellen, irgendwas, wo man auch ein bisschen kreativ, so wie jeder wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwas Kreatives wäre mir schon wichtig gewesen, wo man sich ausleben kann, aber dann eben dadurch, dass ich da im Gym so viel war und Leute auf mich zugegangen sind und ich sie dann eben gecoacht habe in gewisser Weise, habe ich gemerkt, so, das macht mir irgendwie Spaß. Und dann habe ich irgendwie im Studium noch Praktika gemacht in so einem ganz normalen Fitnessstudio, wo du halt dann einfach Thekenkraft bist so ungefähr und Flächentrainer, wo dann merkst du ja, okay, das ist es nicht so. Das ist Perlen vor die Säue, wenn du da als Studierter irgendwie reingehst. Aber war trotzdem auch eine gute Erfahrung. Und naja, und dann kam irgendwann der Tag, wo am schwarzen Brett in der Uni der Aushang von MTMT hing. Und da habe ich mir das durchgelesen und dachte mir, ja, das klingt eigentlich mehr nach dem, was ich mir vorstellen könnte zu machen. So coachen, individuell, Leute 1:1. Da gab es schon Facebook dann immerhin. Dann habe ich mir auf Facebook mal die paar Fotos angeschaut vom Gym und dachte mir, oh ja, schaut auch sehr nice aus.
Hat es wahrscheinlich so ein bisschen so USA-Vibes, so von der Einrichtung, weißt du, Langhanteln, Racks.
Ja, voll.
Das war ja auch amerikanisches Equipment und so weiter. Es sah eher, glaube ich, aus wie so ein Highschool- oder College-Strength and Conditioning-Room als so ein normales deutsches Fitnessstudio.
Voll. Also es ist ja auch heute noch schön, das Gym. Ja. Also alle, die zum ersten Mal bei uns im Seminar kommen, so rein und sind so, oh wow. Und das hat halt wirklich, also haben Andi und Thilo einen echt guten Job gemacht, das so zeitlos einzurichten, so zeitlos schön und schlicht. Und so ging es mir natürlich auch so. Ich habe die Fotos gesehen und dachte, boah, geil. So, da kriegst du, also wenn ich das sehe, da habe ich schon sofort Bock gehabt, natürlich selber zu trainieren und natürlich auch da zu arbeiten. Und dann, ja, bin ich da einfach mal reinspaziert irgendwann, so ganz blauäugig an irgendeinem Tag, weiß ich noch. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich kam rein. Der Thilo hatte gerade eine Session mit Zweien, mit Pete und Campus. Die haben gerade Walking Lunges die Bahn runter gemacht und ich kam da rein und dachte mir, okay, geil, mit Kettlebells mag ich. Und dann irgendwie auf Thilo zugegangen, habe ihm gesagt, hey, so und so, habe euren Aushang gesehen, studiere Sport, hätte Bock. Und dann, ja, schick mal deine Unterlagen rein, deine Bewerbungsunterlagen, das habe ich dann gemacht. Und dann ein paar Tage später saß ich dann mit Andi und Thilo am Tisch. Und dann haben wir uns unterhalten und the rest is history. Nein, es war, glaube ich, ganz gutes Gespräch. Ich glaube, ich habe damals schon die richtigen Antworten gefunden auf die Fragen, so, die sie hatten, dass sie gemerkt haben, dass jetzt irgendwie, ja, dass man vielleicht was
halt auch anfangen einfach kann. Ultra gut reingepasst. Ich meine, die zwei waren ja richtige Freaks am Eisen und ich glaube, so alleine so Lifter wie dich gab es halt damals wahrscheinlich nicht viele. Also so was die Erfahrung wirklich am Eisen und deine ganze Trainingserfahrung angeht.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich so ein Punkt, der mir natürlich, also den sie zu schätzen wussten, dass ich meine, das war 2011 eben und ich habe da 2000 angefangen in der Highschool mit Krafttraining. Also da hatte ich schon dann wieder über 10 Jahre unterm Eisen Erfahrung. Eben, das hatten nicht so viele, glaube ich, so in zu dem Zeitpunkt. Und dann halt noch gekoppelt eben mit dem Sportstudium, so das Ganze auch ein bisschen differenziert zu betrachten. Ja, war, glaube ich, ein ganz gutes Setup grundsätzlich. Und die richtige Einstellung und so. Also, ich weiß noch ganz genau, Andis Fangfrage so, ja, was denkst du, wie deine Arbeitszeiten sind? So halt. Und ich habe nur gesagt, ja, kommt halt darauf an, wie der Kunde trainieren will. Dann, wann er trainieren will, arbeite ich.
Richtige Antwort.
Richtig. Genau so. Also das war, ich habe, glaube ich, die richtigen Antworten gefunden, so dass sie gecheckt haben, ja, okay, der Mindset passt, glaube ich, auch. Ja, und dann die Anfänge von MTMT waren ja, das hat ja Andi schon oft genug in anderen Podcast-Folgen erzählt, so, es war natürlich noch ganz anders, da habe ich erstmal lange hospitiert. Habe aber da schon teilweise hospitiert bei Kunden, die ich jetzt heute immer noch betreue, so, was auch cool ist. Also sind wirklich Leute dabei, die ich seit
15 Jahren
betreue. Und ja, bis ich dann irgendwann mal meinen ersten Kunden hatte und so weiter, ja, das hat sich dann so langsam aufgebaut, muss man sagen. Und dann,
wie lange war das bei dir so ungefähr? Also weißt du, so von dem Zeitpunkt, du hast angefangen zu hospitieren, bis zu, du hast irgendwie mal ein bisschen Geld verdient?
Ja, das hat schon bestimmt 2 Jahre oder sowas gedauert. Also ganz anders als jetzt. Also da war ich wirklich vereinzelt Sessions geben, aber muss ich dazu sagen, lag auch mit an mir, weil ich ja auch noch Football gespielt habe.
Ja, und studiert hast.
Und studiert habe, genau. Also es war auch so, nicht so, dass ich jetzt unendlich Kapazitäten hatte. Und mein Football war mir da natürlich auch noch super wichtig. Und es fing dann auch an, dass ich halt auch eben fürs Footballspielen ein bisschen Geld gekriegt habe und so. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur davon gelebt, vom Gym, sondern halt auch ein bisschen vom Footballspielen. Dementsprechend habe ich das auch ernst genommen. Und ich habe dann eben ab 2011 auch nicht mehr hier in München gespielt, sondern bin halt gependelt. Und das kam halt auch dazu, dass ich halt viel unterwegs war und auch gar nicht immer Kapazitäten hatte zu den Zeiten, wo vielleicht jeder kommen wollte. So, das kommt auch dazu.
Erklär das? Also so.
Ja, ich bin halt, also 2011 habe ich in Innsbruck gespielt und bin tatsächlich 3-mal die Woche nach Innsbruck gefahren unter der Woche. Das heißt, nachmittags, also Abendsessions waren schon mal schwierig an den Tagen. Das heißt, ich hatte nur so 1-2 Tage, wo ich Abendsessions gehen konnte. Vormittags ging schon. Wochenende war ich dann immer raus. Das war auch noch okay. 2012 habe ich dann in der Schweiz gespielt, weil in Österreich durfte ich nicht mehr spielen. aufgrund von Erfolg so ungefähr. Da haben sie die Regeln. Ja, wir haben dann irgendwie 2011 in Österreich alles gewonnen. Österreichische Meisterschaft und Europa. Also sowas wie die Champions League am Ende. Und dann hat der Verband, die alle so pro Wien sind in Österreich. Und wir haben Wien im Finale geschlagen. Und das hat ihnen überhaupt nicht geschmeckt, weil ja, ist eigentlich auch so eine geile, absurde Story, die wir nur kennen, die Story, weil die Präsidentin vom Verein, die muss natürlich mal bei diesem Verbandstreffen dabei sein. Und die hat uns das dann mal erzählt, dass es so war, dass in Innsbruck, wenn du quasi als Deutscher dahin kommst, sobald du irgendwie Geld beziehst oder irgendwas oder Tankgeld, zählst du als Importspieler. Und das haben wir halt dann vermieden, weil wir wollten einfach so da spielen. Und Importspieler darfst du nur eine bestimmte Anzahl haben. So. Und 4 Stück, und das sind natürlich dann meistens Amis, logischerweise. Das wollten wir vermeiden, also haben wir da nichts gekriegt und sind einfach immer gependelt. Mit wem anders? Mit einem Coach zusammen. Dem durften sie ja Tankgeld geben, quasi. Also es war so eine kleine Grauzone. Die haben den bezahlt mit Tankgeld und der hat uns halt mitgenommen. So, aber uns haben sie nichts gezahlt. So, und wir waren zu der Zeit eben beides, also ein Spezi von mir, mit dem ich das zusammen gemacht habe, wir waren beides Nationalspieler. Und dann hat sich halt der Verband dann aufgeregt, wie es sein kann, dass Innsbruck halt deutsche Nationalspieler hat, die nicht als Imports zählen. So, das kann ja nicht sein. Und haben das dann quasi nach außen hin so gesagt, dass sie, weil 2011 war auch die Weltmeisterschaft im Football in Österreich. Und dann wollten sie jetzt sagen, ja, wir wollen die eigenen Talente fördern, wir wollen nur österreichische Spieler. So haben sie es nach außen kommuniziert. Nach intern hat uns dann aber unsere Präsidentin erzählt, haben sie es tatsächlich die Zernike-Meyer-Regel genannt, so, weil sie nicht wollten, dass halt eben deutsche Nationalspieler für umsonst quasi dort spielen. Und,
also Zernike ist übrigens der Robert, der heißt so.
Du heißt ich, hi. genau, so haben sie da diese Regel halt ein bisschen geändert, damit halt keine deutschen Nationalspieler einfach so nur noch, wenn du da lebst und auch arbeitest und das nachweisen kannst, dann kannst du als Deutscher auch dort spielen.
Also so hart rasiert, dass sie die Regeln geändert haben.
Genau, und dann war es halt so, okay, diese Tür ist zugegangen gerade so. Ich hätte sonst da gerne noch weitergespielt, war Innsbruck super cooles, super coole Football-Standort so. Die sind da sehr progressiv. Die haben da auch wirklich ein eigenes Leistungszentrum nur für American Football und so. Also super geil. Auch, glaube ich, so einen eigenen Internat sogar, Football Academy und so. Also wer Football machen will, so Innsbruck ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Und ja, dann ging das nicht. Und dann ist halt irgendwie ein Coach da in die Schweiz gegangen und hat uns dann kontaktiert und hat gesagt, hey, wie schaut's aus? Und dann sind wir halt damit hingegangen. Das war auch cool. So ein Jahr in der Schweiz gespielt und wir waren eigentlich bei der Story vom Pendeln. Dann bin ich halt dreimal
und
die Woche.
Und deine Arbeitszeiten und so. Und
dann bin ich dreimal in der Woche in die Schweiz gependelt. So. Was auch noch ging. Und dann das Jahr drauf. In der Schweiz war es dann auch so. Da haben wir da alles gewonnen. Schweizer Meisterschaft und wieder den Europapokal gewonnen mit der Mannschaft. Und dann hat halt der Präsident vom Verein gesagt so, hey, das Ziel erreicht so. Er wollte Schweizer Football on the map packen, so, dass sie in Europa bekannt sind. Und dann hat das Programm runtergefahren. So, da waren halt wir als Imports nicht mehr gebraucht, sage ich mal. Und dann war es wieder so, okay, wo geht's jetzt hin? Und dann ist wieder der Coach nach Braunschweig in meine Heimatstadt gegangen. Und der dann halt
No-brainer, oder?
Ja, dann hat er halt gefragt, so, hey, wie schaut's aus? Willst du in deiner Heimat spielen? Aber Braunschweig ist halt von München halt 600 Kilometer entfernt. Und ich war so, so, wie soll es funktionieren? Hab so gescherzt, so, er müsste mich immer einfliegen. Am Ende haben wir uns dann tatsächlich auf Bahnfahren geeinigt. Also ich hatte quasi eine Bahncard 100 von denen, also konnte jeden Zug nutzen und bin dann immer Donnerstagmittag hier abgehauen in München, nach Braunschweig gefahren, Donnerstag, Freitag Training, Wochenende Spiel, Sonntag wieder zurück. Und das jede Woche so ungefähr. Und also von März bis Oktober ging die Saison damals so. Was ja schon ein langer Zeitraum ist. Und das hieß, ich habe immer nur Kapazitäten für Personal Trainings von Montag früh bis Donnerstagmittag so. Und den Rest nicht. Und dadurch hat es so ein bisschen länger gedauert, weil es halt einfach so ein bisschen stagniert hat, sage ich mal. Also Ich habe da jetzt nicht unendlich viele Kunden dazu gewonnen, weil ja oft war dann eine Anfrage. Dann sagen die, ja, ich würde gerne am Freitag oder am Wochenende trainieren. Früher, also davor, bevor ich gependelt bin ich wirklich für jede einzelne Session ins Gym gekommen. Also auch, und wenn ich Sonntag eine einzelne hatte, ich hatte auch wirklich keinen Tag, an der ich nicht Sessions gemacht habe. So.
Ja.
Und naja, das ging dann nicht mehr so und das war dann auch am Ende so mit die Entscheidung 2015, als ich halt aufgehört habe, es war jetzt nicht irgendwie aus körperlichen Gründen oder irgendwas, sondern es war halt ein guter Ausstieg so an der Spitze, habe ich gesagt so, jetzt höre ich auf, um halt eben den Job einfach ernster zu nehmen. So, und dann ab da wurde es dann nochmal ein Vielfaches mehr an Sessions, also bis hin halt dann irgendwie zu 30 Trainings in der Woche oder sowas.
Puh, also ich meine, ihr merkt schon, Leute, ich kenne niemanden, der so eine krasse Arbeitsmoral hatte wie den Rob, ehrlich gesagt. Und es steckt in der Story drin. Ich habe mich auch gefragt, so ist so der Early Bird Rob auch damals so entstanden, weil halt morgens irgendwie die Zeiten war, wo du am besten konntest?
Nee, tatsächlich nicht, weil da, das war so, da hatte ich immer noch Zeit, hier auch mittags im Gym zu trainieren. Da war ja so Off-Zeit untertags, da habe ich dann viel trainiert. Das hat sich erst dann mit Family entwickelt, der Early Bird. Also es war dann ja 2017 eben erstes Kind und ein bisschen später das zweite und dann so mit dem Familienleben, da habe ich dann gemerkt, so ja okay, untertags ist oft schwierig, sich diese Zeit irgendwie noch rauszunehmen, so, weil mein, da braucht man halt irgendwie einfach Support an überall dann, wenn man erstmal Kinder hat und die Logistik zwischen Kindergärten, Schulen, was nicht alles hat und Arbeit, dass ich dann überdachte, nee, ich mache das jetzt einfach in der Früh, so, da weiß ich, da habe ich kein, muss ich keinen Kompromiss eingehen mit irgendjemandem so, dass irgendwer anders auf mich wartet oder irgendwas, sondern ich kann da trainieren und das ist erledigt und das kann mir auch keiner mehr nehmen an dem Tag, weißt du so, das ist jetzt in the books und gut ist, da ist eigentlich so der AM Rob entstand in der Früh um halb sechs oder sowas im Gym rumläuft und trainiert.
Ja, ihr müsst euch das vorstellen, also als ich als noch hauptberuflich Personal Trainer war, so, ich komme ins Gym und habe eine frühe Session, also nicht so, ich habe meine erste Session um 10, sondern teilweise so, klar, ich habe meine erste Session um 7 oder um 8, so, und der Rob ist gerade mit seinem Training fertig, so, wo ich gerade versuche klarzukommen auf mein Leben und irgendwie meine erste Session zu überleben, kommt der Rob mir verschwitzt entgegen und hat gerade irgendwie eine Stunde trainiert, als es draußen noch dunkel ist. So.
Ja, es war, also ich muss sagen, das ist schon wirklich dem ganzen Familiendings geschuldet, dass irgendwie ja, Schlaf und Zeit und solche Sachen irgendwie so relativ werden. Also gerade so, ich bin dann einfach, also in der Anfangszeit ist es oft so, dass du halt einfach nicht geil schläfst, so wenn du ein kleines Kind hast, so, da bist oft, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich einfach gesagt habe, okay, es ist halt so, ich akzeptiere es halt einfach und mache mir das nicht einen Stress drüber, weil was bringt's, so mich auch noch on top dazu, dass ich wenig geschlafen habe und vielleicht eh dadurch gestresst bin, mir auch noch Stress mache, dass ich wenig geschlafen habe. Es ist so, es macht keinen Sinn für mich. Also habe ich versucht, es einfach zu akzeptieren, den Fakt, und trotzdem immer in der Früh aufzustehen und mein Training halt zu machen. Und es, aber, muss man auch sagen, ich habe dann schon auch mal eine Retourkutsche bekommen von meinem Körper. So. Also ich habe halt den Load an Training und so weiter, den ich halt 2016 und 15 und so aufgebaut habe, als dann 2017 das Kind kam, weitergefahren und habe dann irgendwann auf einmal krass abgenommen. Also krass abgenommen für meine Verhältnisse. So, das war das erste Mal, einzige Mal so, dass ich wieder unter 100 Kilo war, so in keine Ahnung wie langer Zeit. So, dann, wo man halt gemerkt hat, okay, so mein Körper schafft das nicht mehr zu recovern, einfach weil ich auch da
irgendwas ist anders.
Phasen hatte, wo ich, glaube ich, im Schnitt halt 4,5 Stunden in der Nacht nur geschlafen habe, so. Und das war dann auch so ein kurzer Wake-up-Call, also zumindest so, okay, ich glaube, ich sollte was ändern an meinem Training und generell. Weil, ja, das war krass, da bin ich irgendwie, ich glaube, runter auf 96 Kilo oder so auf einmal. Das war crazy.
Peinlich, Rob.
Ja, erbärmlich, ey. Unter dreistellig,
was
geht?
Was wiegst du jetzt aktuell?
Keine Ahnung, 112 oder so.
Ja, ja, okay. Also normales
ja, wobei es halt ist, so. Also, ja, zu Football, so zu der aktiven Zeit hatte ich immer so zwischen 108 bis 112 so in dem Dreh, weil während der Season verlierst du halt Gewicht, weil du kannst es nicht maintainen, so gerade in Deutschland ist die Saison unendlich lang gefühlt, so in dem Dreh. Und dann war ich eigentlich
Line Mine 108 bis 112.
Ja, und dann nach der Football-Karriere so, dann habe ich natürlich, ja, ganz normal weiter trainiert, aber anders so, dann bin ich ein bisschen leichter geworden, dann hatte ich immer so 104, 105 und dann eben, dann kam dieser Zeitpunkt mit Kindern, trotzdem weiter so Gas gegeben im Training und dann halt eingebrochen, so eben auf 96 runter. Also schon halt eben, das sind halt 7-8 Kilo, die ich da abgenommen habe, also nicht wenig.
Aber du hast die Zeichen halt richtig gedeutet, so, dein Körper hat gesagt, Dude.
Ja, Dude, it's too much, so, I can't handle that much.
Und dementsprechend hast du dein Training umgestellt.
Ja.
Wie sah das aus? Also wie hast du dann dein Training umgestellt, als du dieses Learning hattest, so hey, ich kann vielleicht, so surprise, nicht mehr das Trainingsvolumen von einem Football-Leistungssportler auf höchstem Niveau fahren. Es ist eh schon crazy, dass du das davor konntest, by the way, mit Studium, Job, Pendeln, alles, was du gerade erzählt hast. Ja. Aber ja.
Ja, also so Regenerationskapazitäten hatte ich, glaube ich, immer ganz gute. Also ich war schon immer gut da drin, so diesen Switch, glaube ich, aus Gas geben im Training zu danach sofort in runterzufahren.
Rob Parasympathikus King.
Parasympathikus Modus einschalten, da war ich schon mal ganz gut drin. Aber ja, ich habe, also wenn du Thiel und Anni fragen würdest, früher meine Trainingssession haben halt 2,5 Stunden gedauert. Das ist so. Und dann zu der Zeit schon auch nicht mehr, also da war es schon kürzer, aber ich habe halt einfach eben das Gesamtvolumen einfach runtergefahren. So, das war eigentlich so das Main-Ding, dass ich gemerkt habe, ja okay, es geht nicht halt so, ich habe schon auch immer noch Spaß und habe ja auch immer noch dran, aber ich mache es nicht mehr so viel, aber halt Spaß dran gehabt, halt einfach schwere Gewichte zu bewegen. Und wenn man erstmal so ein gewisses Level ja auch erreicht hat, dann ja, da musst du ja auch irgendwie so ein gewisses Volumen erstmal wieder bewegen, um irgendwie das Gefühl eines Reizes zu haben. So, das ist ja auch gar nicht so leicht. Also das ist so, weiß ich nicht, ob vielleicht, das kennen vielleicht gar nicht so viele, aber wenn du einmal auf einem Level warst, dass du halt, keine Ahnung, weißt du, so früher habe ich schon viel bewegt einfach so. Da habe ich ja teilweise, sagen wir jetzt mal, Trap-Bar Deadlifts mit 240 Kilo für 10er Reps oder sowas gemacht. So, wie willst du dann danach, kannst du im Training hängen und sagen, ich mache jetzt mit 120 Kilo, weißt du, so, das juckt mich nicht.
Es juckt dein System vor allem nicht.
Genau.
Also das ist ja wahrscheinlich nicht mal wirklich ein Maintenance-Reiz dann für dich so ungefähr.
Und das ist halt dann eben die Schwierigkeit, weil du da natürlich schon deinem Körper schon ganz schön was abverlangst. Also du, auch so, dass es so zu aktiven Zeiten wahrscheinlich schon auf einem Punkt war, wo du sagst so, ne, Punkt von Diminishing Returns ist erreicht. So, also es hat nicht mehr viel Benefit, noch stärker zu werden. Mhm. Und von da zu kommen und dann irgendwie ein anderes Training zu finden, war gar nicht so leicht. So, also nach der Football-Karriere zu sagen, okay, wie mache ich das jetzt weiter? Auch so mit einer neuen Zielsetzung, weil Früher war die Zielsetzung immer völlig klar. So, hey, es ist Offseason.
Ich muss den gegnerischen Quarterback zerlegen und deswegen muss ich schnell, stark und explosiv sein.
Es war tatsächlich immer so meine Hauptmotivation im, also natürlich, ja, so Verletzungsfreiheit, blablabla, aber da denkt man, also war ich nie so, dass ich da so proaktiv dran gedacht habe an so, oh, ich will mich nicht verletzen. So, das war einfach, das habe ich einfach wegignoriert. So, nein, ich verletze mich nicht. Das war für mich ein Grundsatz. Gut, trotzdem passiert es dann, aber das ändert auch nichts dran, ob ich jetzt vorher drüber nachgedacht habe oder nicht. Aber mein Hauptbestreben war eigentlich wirklich immer, ich wollte nie in eine Situation kommen, dass mein Gegenüber mich physisch dominieren kann. So. Und das ist halt auf der Position, wo ich gespielt habe, stehen einem meistens Kerle gegenüber, die schon nochmal gute 10 bis 30 Kilo mehr hatten halt.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja für deine Position, also ja. 110 Kilo. Und wie groß bist du? 1,90?
Ja, nicht ganz, 1,88 oder so.
Du warst ja undersized für die Position. Also eigentlich zu klein in Anführungszeichen.
Ja, voll. Also wenn ich jetzt irgendwie in die USA gegangen wäre, wenn das geklappt hätte, hätte ich sicher auch nicht die Position gespielt, sondern eine andere. Weil dafür, eben, da sind halt einfach andere Typen unterwegs, die nochmal ein, zwei Köpfe größer sind. Aber hier in Europa, ich habe es immer mit der Schnelligkeit irgendwie wettgemacht. Und trotzdem war es dann eben immer mein Ziel, weil dadurch, dass ich so für die Position undersized war, hatte ich immer so ein bisschen den Vorteil vielleicht, dass mich viele halt dann unterschätzt haben. So. Die Großen dachten, ja, okay, kleiner Defensive End passt schon so. Ich wollte sie immer vom Gegenteil überzeugen. Und das war immer so ein Bestreben und das hat auch meistens ganz gut geklappt, auf jeden Fall. Aber ja, deshalb immer, eben wollte man stärker werden, aber irgendwann ist eben so ein Punkt erreicht, wo noch stärker zu werden, macht dich nicht mehr zu einem besseren Athleten. Ne?
So. Ja. Wann hast du das gecheckt, dass es so ist? Weil eben so als motivierter Athlet ist ja eigentlich so, okay, immer stärker werden, immer schneller werden, immer explosiver werden, immer mehr trainieren.
Ja, eigentlich so, wahrscheinlich so die letzten 2-3 Jahre der Karriere habe ich das dann mehr gecheckt, so dass es irgendwie mich nicht mehr schneller macht oder noch besser macht, jetzt da, keine Ahnung, in meinem 1RM-Squat halt nochmal 10 Kilo drauf zu packen oder 5 Kilo oder sowas so.
Ja.
Who fucking cares?
Ein Jahr grinden, damit dein 1RM im Squat 5 Kilo hochgeht und alles, was damit einhergeht an eben, was du wegregenerieren musst. So, ja.
Ja, genau.
Vielleicht hat es sogar nicht nur diminishing returns, sogar negative returns ab dem Punkt.
Genau, das habe ich dann schon irgendwann gecheckt, so einfach von meinem Körpergefühl, dass mir das jetzt nicht mehr so viel bringt, dann noch stärker zu werden. Und ja, dann aber eben dann nach dem Football war es sowieso, dann war dieses Off-Season-Ding halt weg, so dieses klare Ziel. Und dann musste ich erstmal überlegen, naja, auf was habe ich jetzt Bock, so was wird jetzt meine Zielsetzung? Und dann ist irgendwie immer mehr hingekommen zu, also ich war noch nie Freund von irgendwelchen Challenges oder irgendwie so, ich muss jetzt unbedingt das erreichen und so, sondern ich glaube, dann kam immer mehr so diese Transformation zu der Weg ist das Ziel, weißt du so. Ich trainiere, weil ich halt irgendwie trotzdem fit sein will und stark bleiben will einigermaßen.
Und weil du halt trainieren willst.
Und weil ich trainieren will, genau. Das war so eine Transformation, die dann über mehrere Jahre irgendwie stattgefunden hat.
War das auch vielleicht so ein bisschen so, dass dadurch, dass dein Sport weggefallen ist, dein Training quasi zu deinem Sport wurde. Also und der Prozess des Trainings verändert sich ja dann, weil eben du trainierst nicht um etwas anderes zu verbessern, sondern du trainierst, weil das dein Sport ist, weil das dein Outlet ist, dein physischer.
Total, weil ich habe auch keinen anderen Sport erstmal irgendwie angefangen oder so, weil die Kapazitäten waren gar nicht da dann irgendwie mit kleinen Kindern, also zu sagen, ich gehe jetzt noch irgendwie abends, keine Ahnung, in den und den Sport oder so. Also das ist jetzt immer noch so, dass ich sage, okay, jetzt haben sie langsam Alter, jetzt kann ich wieder drüber nachdenken, ob ich vielleicht eben doch nochmal Judo weitermache oder sowas, ja. So, ich habe kurz vom schwarzen Gürtel aufgehört, so, also das Unfinished Business so, vielleicht mache ich nochmal Judo und hole mir den schwarzen Gürtel noch oder sowas halt, aber das ist halt jetzt.
Weißt du, die so. Münchner Judo-Szene hat gerade richtig Schiss bekommen,
hast du gesagt. Ja, weiß ich nicht. So nach 20 Jahren raus sein oder noch länger, boah, ich glaube, da werde ich erstmal am ganzen Tag ganz schön, wenn ich ein paar Mal auf die Matte geklopft wurde, ganz schön gebeutelt daherkommen. Aber hey, wär auch geil. Hätte ich auch Bock drauf mal wieder. Nee, aber so, ich habe grundsätzlich, hätte ich schon Lust, irgendeinen Sport auch wieder, also irgendeinen Spielsport oder sowas halt zu machen, aber da waren bisher halt nicht die Kapazitäten und auch da zu dem Zeitpunkt sowieso nicht. Deshalb ist, genau wie du sagst, halt Krafttraining wurde mein Sport. Also das Training.
Wie hat sich denn dein Training verändert durch diese Phase? Weil wir nehmen den Podcast ja auch auf, weil du für unsere Trainings-App einen Plan geschrieben hast. 6x6 Flex, out now, also ist ab jetzt tatsächlich in der Trainings-App, kompletten Plan von dir. Und das ist ja, also ich würde jetzt sagen, so viel von deinen Erfahrungen und auch wie sich dein Training verändert hat, ist ja in diesen Plan geflossen. So, was war die Evolution von super hochvolumig, sauschwer hast du ja auch trainiert, mit vollem Fokus auf Leistungsverbesserung im Football. So, wie hat sich das gewandelt? Auch durch alles, was du gerade gesagt hast. So, du hast Kinder bekommen, du arbeitest super viel, schläfst deutlich weniger und so weiter und so weiter.
Ja, ich habe erstmal, wie du sagst, das früher war halt sehr viel auf Maximalkraft und Schnellkraft aus und so und Explosivkraft, halt diese ganzen Elemente, die du halt brauchst fürs Football, die waren natürlich im Vordergrund und schon auch immer ein bisschen Hypertrophie, weil du wolltest ja auch irgendwie Size haben und genug irgendwie Fleisch auf den Rippen, so als Verletzungsprophylaxe beim Football.
Rüstung,
genau. Und ja, das ging dann so ein bisschen weg. Und dann habe ich halt irgendwie mehr angefangen, wahrscheinlich noch mehr in Hypertrophie-Richtung zu gehen, also einfach auch mehr Reps und weniger Sets, also nicht mehr halt irgendwie, keine Ahnung, 6x2 Reps oder so, so 6x3 oder, ja. 6x, oder 4, 5x5 oder sowas halt so mit Schwerem, sondern halt, dann haben wir mal angefangen halt irgendwie 2-3 Sätze zu machen mit 10 bis 15 Reps halt und so überhaupt erstmal diesen Wandel, das war für mich schon mal was Neues irgendwie das zu machen und habe mir diesen Gedanken von diesen Diminishing Returns, den hatte ich natürlich schon viel, so wie ich dieses Problem angehe, weißt du, mich in gewissen Bewegungen gar nicht mehr das Gefühl zu haben, so kann ich mich da überhaupt noch ausbelasten, so, weißt du, ohne dass ich meinem Körper eben Negative Returns vielleicht sogar zufüge, so, wie gehe ich dieses Problem an? Aber ja, am Ende war es vielleicht auch zu, also war es gar kein Problem eigentlich jetzt so im Nachhinein. Ich meine, dadurch, dass wir einfach auch viel mehr ich mich darauf eingelassen habe, viel mehr unilaterale Sachen auch zu machen und halt so bilaterale Lifts in der Sagittalebene halt einfach mal wegzulassen, war es dann auch nicht schwer, das trotzdem auszubelasten. Es ist dann halt nur einfach anders so. Man bewegt ja trotzdem noch relativ gesehen irgendwie ein schweres Gewicht, aber halt anders unilateral so, dass es dem Körper nicht so krass stresst, wie halt jetzt ein, keine Ahnung, 250 Kilo Deadlift oder sowas. Und da musste ich halt irgendwie erstmal hinkommen und, sag ich mal, diesem ganzen Prozess halt den Vertrauen schenken, so, weißt du, dass ich jetzt nicht auf einmal krass schwach werde oder sowas. So.
Ja, da mache ich mir bei dir keine Sorgen.
Ja, natürlich nicht. Ja, das zum einen, also so dieses Gefühl zu haben, ich kann mich immer noch ausbelassen. Auf der anderen Seite wollte ich auch einfach fit sein, so, weil ich wusste, okay, ja, also stark bin ich, in Muskelmasse habe ich eigentlich auch genug, so, ich will halt einfach fit sein, ich will immer noch, eben zu dem Zeitpunkt sind meine Kinder auf die Welt gekommen, ich will immer noch, wenn ich, keine Ahnung, wenn die, so wie jetzt, 7, 8, 9 und 10 und so sind, mit denen rumtoben können, mit denen spielen können und, keine Ahnung, ihnen hinterherrennen, ohne drüber nachzudenken, ob mir irgendwas wehtut, so. Und das war natürlich schon auch mal so ein Ding, was dann da schon so mit langsam eingeflossen ist, dass ich halt einfach so generally physically prepared für alles halt sein will.
Also du bist variabler geworden in deinem Training. Und auch so, wenn du sagst fit sein, jetzt hast du es gerade auf Gesundheit bezogen. Ja. Aber so der Cardio-Aspekt ist ja jetzt im Football nicht so wirklich relevant, weil ich meine, wie lange dauert das durchschnittliche Play für dich? 5 Sekunden maximal so, ja. Wahrscheinlich sogar weniger.
5 bis 7 Sekunden oder so ist das im Schnitt.
Genau, also das ist ja, du trainierst ja dementsprechend auch deine Energiesysteme auf diese sehr, sehr kurze, explosive, Anstrengung, whatever, Anforderung.
Ja, so. Ja, und das halt über eine längere Zeit. Ja, es ist wie Kurzintervalle, wie Tabatas so ungefähr. Halt nicht immer maximal intensiv, aber schon anstrengend. Halt immer ein Drive, dann hast du Pause, dann wieder und das Ganze halt über 2-3 Stunden so. Also es ist ganz anders natürlich von der Energieanforderung als jetzt irgendwie so klassisch Cardio, wie man es im Fitness machen würde. Das habe ich dann schon auch mehr mit einfließen lassen. Und auch so, ich meine, das war ja auch so die Zeit, wo wir halt hier MTMT intern uns viel weiterentwickelt haben, so was die ganzen Themen anging, eben was Atmung und Biomechanik und so angeht. Und das hatte ja auch Einfluss auf jeden Fall auf alles, was ich dann gemacht habe. Eben viel variabler geworden und auch viel mehr gecheckt, so dass, okay, alles, was ich in der Vergangenheit im Krafttraining gemacht habe, war eben sagittalisierend, wie alles man nennen würde. Also, weißt du, so, es war immer nur alles in Extension, so wie es einem beigebracht wurde, immer nur auf Output, immer nur auf ne, viel Kompression im Körper so und dieses Verständnis kam ja dann auch nach und nach und da habe ich dann auch angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, okay, weißt du, so wie kann ich meinem Körper mal was anderes geben? So, dass ich halt vielleicht nicht irgendwann einer von denen bin, der so Badge of Honor-mäßig, ne, oh, mir tun die Schultern und die Gelenke weh vom Krafttraining, so, da wollte ich nicht hinkommen, sondern das Gegenteil. Ich wollte dem entgegenwirken. Und ja, dann bin ich irgendwann dazu gekommen, auch mit knapper werdender Zeit, ne, so, weil dann noch ein zweites Kind und dies und das, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe, also ich weiß noch so, es war Frühjahr, so, dachte mir, okay, der Sommer kommt bald, naja, irgendwie habe ich Bock, eben kardiovaskulär fitter zu werden, so auch einfach für den Sommer, weil da macht man eh immer mehr draußen und ja, will jetzt aber trotzdem natürlich auch irgendwie ein paar Muskeln haben und so, oder die zumindest hatte ich ja, aber halt erhalten und so, ich will jetzt, so, ich mache jetzt einfach mal einen Zirkeltraining. Und auch so ein bisschen mit inspiriert von dem, ja, wie heißt das?
Mass. Von Pat Davidson.
Ja. Davidson, genau, das war damals gerade so ein Thing.
Horror.
Ja, da habe ich mal so reingeschnuppert, mir so Elemente von geholt. Ich glaube, ich habe mal einen Zyklus davon durchgemacht und fand es eigentlich ganz cool. Und dachte ich mir so, ah ja, mache ich doch auch einfach mal einen Zirkeltraining.
Ich so, Horror. Rob so, ich fand's ganz cool.
Ja, weil es halt natürlich, wahrscheinlich war das so der Struggle des, also Training um des Trainingswillens trainieren oder aber halt wieder ein Ziel haben, wenn man so will, macht ja dann trotzdem immer wieder Sinn, logischerweise, und motiviert einen. Und wenn man dann halt wieder einen externen Trainingsplan mal macht, der nicht selbst ausgedacht ist, dann ist man ja schon immer so, ah geil, ich muss mir keine Gedanken machen, ich kann einfach nur trainieren.
Ja, Mann.
Oder?
Sehr heilsam manchmal. Also ja, immer wieder heilsam, solche Phasen zu haben, ja, macht total Sinn.
Ich mache das auch jetzt noch irgendwie gerne mal.
Machst du ja jetzt aktuell wieder, gell?
Ja, genau. Mir halt irgendwo Inspiration holen, weil ich denke mir immer so Spoiler Alert, jeder Plan ist nur so gut wie der, den trainiert. Ne? So. Aber es ist ja so. Ich kann mir jeden Plan der Welt wahrscheinlich holen und ihn halt machen, weil ich halt checke, wie ich mich bewegen muss und wie ich Übungen ausführe. So. Und das ist ja, das mache ich auch gerne. Also ich lasse mich da gerne inspirieren von allem Möglichen und hole mir Pläne und schaue mir die an und mache Sachen und dann irgendwann kocht man daraus sein eigenes Süppchen und gibt sein, ja, so, ah nee, das fand ich nicht gut, das würde ich anders machen und so. Evolviert sich dann so das eigene Training. Aber da war es dann so, dass ich mir dachte, okay, ich mache auch mal einfach Zirkeltraining, weil das ist halt zeiteffizient. So, das war eigentlich so der vordergründige Treiber, so, dass ich mir dachte, okay, das kann ich cool morgens machen, brauche nicht ewig dafür, kann das schnell durchziehen von der Zeit und kann mich da trotzdem ausbelasten, so kardiovaskulär, weil, ja, getimte Pausen, anstrengende Übungen, da komme ich schon gut ins Schnaufen und Schwitzen. Ja, dann habe ich das angefangen. Muss auch dazu sagen, so, ich habe den Luxus, zum Glück, dass ich halt bei mir daheim in meiner Garage mir ein kleines Gym halt eingerichtet habe. Das heißt, das hat es noch effizienter gemacht, so. Ich konnte halt morgens aufstehen, runtergehen in meine Garage, eben halbe Stunde Gas geben, ballern und dann
Offspring ballern.
Genau, und dann war das Training erledigt, weißt du, so. Dann hatte ich das gemacht und musste mir den Rest des Tages keine Gedanken mehr drüber machen, dass ich vielleicht nicht zum Trainieren komme und mich darüber stressen. Und das habe ich dann durchgezogen und das hat mir echt Spaß gemacht. Dann habe ich den ganzen Sommer auch durchgezogen. Habe halt echt krass geschwitzt hier im Sommer, wenn ich das gemacht habe. Also ist schon länger her. Das habe ich echt über einen langen Zeitraum dann gemacht, dieses Zirkeltraining, weil es mir voll getaugt hat. Habe dann irgendwann Zeiten angepasst. Aber hatte dann den Side-Effekt, dass ich halt einfach, ich glaube, 5 Kilo Muskelmasse halt zugelegt habe in der Zeit.
Aus Versehen. Upsi.
Ja, ups. Eigentlich wollte ich nur kardiovaskulär fitter werden.
Ja.
Hab dann aber Muskeln aufgebaut, was natürlich dann irgendwie auch logisch war, wenn ich darüber nachgedacht habe, so, ja, okay, ich baller ja auch irgendwie eigentlich ein ganz schön krankes Volumen da rein.
Also darauf, das wäre meine Frage gewesen, darauf führst du es zurück, dass du halt einfach sehr, sehr viel Volumen wieder gefahren hast durch diese zeitlichen Constraints vom Zirkeltraining. Zirkeltraining ist so fucking underrated, Mann. So, das merke ich jetzt wieder in dem Prozess, wo wir jetzt dein Programm gefilmt haben, wo du mir gezeigt hast, wie das Programming ist, wo du mir erzählt hast, was es mit dir gemacht hat.
Ja, ich fand's auch. Also habe ich mir auch vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Und es hat ja dann auch tatsächlich, glaube ich, so schon ein bisschen davon mit inspiriert, auch mehr Einhalt so bei uns im Gym und im Personal Training gehalten. Also ja, so, dass das Kunden von uns am Ende des Trainings nochmal so einen kleinen Zirkel gemacht haben, halt sowas, weil ja, es ist halt einfach super effizient. Und für manche Kunden im Personal Training war es ja so, Naja, wenn die am Ende ein Zirkeltraining machen, vier Übungen, a drei Runden, 30-30, so, das haben sie irgendwie in, keine Ahnung, unter einer Viertelstunde erledigt und haben mehr Volumen gemacht, als sie sonst das ganze Training machen.
Ja, und, wenn sie Straight Sets machen, wo man denkt, wir müssen aber nach jedem Satz 2 bis 3 Minuten Pause machen und dann jeder Satz ans Muskelversagen, so, ja, ist alles schön und gut, aber ja, zeiteffizient ist es halt am Ende nicht wirklich.
Ja, und da kann man halt schon mal viel Volumen reinfahren. Und ich habe halt da angefangen. Als erstes habe ich mir gar nicht gedacht, so wie viel Runden oder so mache ich, sondern habe halt einfach auf die Zeit geschaut, wie lange es dauert. Mhm. Und eine halbe Stunde war eine coole Zeit. Und dann habe ich halt irgendwie eben 6 Übungen gehabt, habe das 5 Runden gemacht und so. Und dann irgendwann, eben wir, ich glaube, es war in einem der Skill-Meetings, wo wir dann nochmal über Hypertrophie und so geredet haben, mit diesen Metastudien zu Hypertrophie, dass halt so der nach dem 6. Satz quasi der Hypertrophie-Reiz ja erst dann eigentlich so das Doppelte erreicht hat von dem, was er im ersten Satz hat, was ja eigentlich crazy ist. Also, dass ja,
dadurch, also du brauchst dadurch, dass 5 zusätzliche Sätze, genau, damit du quasi den Hypertrophie-Reiz aus dem ersten Satz, und by the way, das ist alles ist natürlich eine Theorie und so weiter, also muss man jetzt nicht als fixe Regel ansehen. Aber trotzdem ist es, finde ich, sehr interessant, so drüber nachzudenken, weil das ist mit Sicherheit so, dass eben der erste Satz, wenn man den gut macht, den größten Ertrag bringt und man halt viel Volumen ballern muss, um nochmal dieses Level an Reiz zu bekommen.
Voll. Und ich meine auch beim Zirkeltraining, wie auch bei jedem anderen, eben du akkumulierst ja dann metabolischen Stress über die anderen Runden, deshalb wird der Output nicht mehr ganz so sein. Aber trotzdem dachte ich mir so, why not, weißt du so, dann mache ich halt eine 6. Runde, weißt du so, vielleicht eben, so führt es dazu, dass ich bin da schon der Perfektionist, was Zahlen angeht, weißt du so.
Ich wollte gerade sagen, da kommt so der Spreadsheet-Rob kommt da so mit rein.
Genau. Da dachte, cool, ja, okay. Zweifacher, doppelter Hypertrophie-Reiz im Vergleich zum ersten, hört sich gut an, nehme ich. Lass 6 Runden machen. Und ja, das hat es dann auch irgendwie bewährt. Also ich habe dann immer angefangen mit 6x6, 6 Übungen, also 6 Runden durchgeballert und habe dann halt ja die variablen Zeit halt immer angepasst. Also die Belastungszeit habe ich immer bei 30 gelassen. So bei Mass, der geht auch mal auf 40 hoch. Weiß nicht, habe ich irgendwie nie so gefühlt. Ich fand 30 immer eine geilere Zahl. Vielleicht auch, weil ich eine andere Intention in meinem Training
länger
hatte.
Ist auch geisteskrank. Also ich habe ja eben, ich habe ja einen kurzen Zyklus Mass jetzt vor ein paar Monaten geballert und davor habe ich das ja wirklich auch einmal komplett durchtrainiert, damals mit dem Nils, Shoutout. Und 30 Sekunden ist eine gute Zeit. Mehr ist crazy, gerade wenn du halt schwere, wirklich schwere Übungen machst. Also wir reden ja von Zirkeltraining mit Kraftübungen und nicht mit, wir machen 30 Sekunden Seilspringen, 30 Sekunden Burpees oder so.
Genau, und darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist ja eine ganz andere Intention. So, mein Ziel in diesem 30-30-Zirkel ist es ja trotzdem halt eben, effective Reps zu sammeln. Also sprich, so dahin zu kommen, das Gewicht so zu wählen, dass ich in diesen 30 Sekunden die letzten 3, 4, 5 Reps halt einfach langsam, schwer, anstrengend sind. Und das kriege ich halt bei 40, ist das utopisch. Also weißt du, dann müsste ich dann wieder irgendwie ein leichteres Gewicht eigentlich nehmen, damit ich dann bei 40 Sekunden daran bin, dass es halt brennt. So.
Weil du kardiovaskulär halt noch viel krasser limitiert wirst.
Ja.
Und bei 30 Sekunden schaffst du es halt wirklich ein paar, also nah ans Muskelversagen tatsächlich zu kommen und nicht nur an deinen, nennen wir es mal Cardio-Versagen. So.
Ja, genau. Also das war für mich immer so der Punkt, warum ich halt die Belastungszeit immer bei 30 gelassen habe, so, weil damit habe ich einfach bessere Ergebnisse erzielt und konnte besser genau dieses Ziel der Effective Reps halt einfach verfolgen und habe dann einfach mit den Pausenzeiten gespielt. Also am Anfang habe ich mit 40 angefangen, um erstmal klarzukommen, weil man wirklich irgendwas, eine Übung bis ans Muskelversagen macht. Und dann nur 30 Sekunden Pause hast, dann stirbt man halt erstmal. Das heißt, am Anfang habe ich 40 Sekunden gehabt, dann habe ich mich da eingegroovt, ging besser. Dann habe ich irgendwann mal auch angefangen, versuchen in der Pause mehr durch die Nase zu atmen, halt Puls wieder runterzubringen. Das ging gut, dann habe ich es angepasst auf 30 Sekunden Pause. Dann bist du erstmal wieder so, okay, krass, erstmal wieder reinkommen. Und so hat sich das dann angepasst, bis zum Schluss dann halt irgendwie so nur noch 25 Sekunden Pause zwischen den Runden war. Und auch da, so, dann kommt man irgendwann hin, dass man so fit wird. Also ich war da am Ende so, dass ich halt auch da schaffe oder dass ich mir dann immer selbst das Ziel gesetzt habe, mal schauen, wie viele Runden ich schaffe, in Nasenatmung zu bleiben, so, ohne und zu sterben. Und das war immer so die Challenge. Okay, bis zu wie vielen Runde komme ich?
Das ist tough, Mann. Und ich weil, also, man hat es gehört, wenn der Rob diesen Plan trainiert hat im Gym, weil halt irgendwo, der war irgendwo in seiner Ecke, voll in seiner Zone, genau, man hat das Schnauben durchs ganze Gym gehört. Wenn ihr den Plan trainiert, so, Das ist Hard Mode. Das Ganze mit Nasenatmung in den Pausen, wenn ihr das schafft, Respekt, ja. Hut ab.
Ja, voll. Also ich habe nicht nur in den Pausen, ich habe es auch teilweise in den Belastungszeiten. Ja, ne? Also ja, alles.
Alles halt.
Schauen, bis zu wie viel Runde man kommt. Ja, und daraus hat sich dann halt eben dieser Plan entwickelt mit verschiedenen Levels. Also so eben die Level am Ende sind halt so die gesteigerte Arbeitskapazität, die du dir erarbeitet hast, kardiovaskulär, dass du halt weniger Pausen brauchst. So. Das sind halt die verschiedenen Level, in denen du dich hocharbeitest. Und
wie viele Level gibt's?
Vier. Es gibt vier Level. Noch kürzer zu gehen, ja, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht als sinnvoll oder auch nicht notwendig. Und es ist auch so bei dem Plan, jetzt habe ich den gemacht, also jemand, der, sage ich mal, aus der Richtung kommt, ich bin stark und habe viel Kraft, aber kardiovaskulär war mein Energiesystem immer auf kurze Intervalle halt geprimed, nicht so jetzt, dass ich der krasse Ausdauersportler bin. So eben, für mich war es immer mehr, ich kann in diesen 30 Sekunden ein ordentliches Gewicht bewegen, so, das anstrengend ist und muss eher schauen, dass ich kardiovaskulär fitter werde. Aber es kann in dem Plan so, wenn ihr eher jemand seid, der kardiovaskulär fit ist, kann es auch genau andersrum laufen. Ja? So, dass du eher struggles, ein adäquates Gewicht zu bewegen und deine Muskeln schon kannst brennen, du aber noch gar nicht so außer Atem bist, weil du halt kardiovaskulär sehr fit bist. Also das ist, da geht es eigentlich Adaptation in beide Richtungen in diesem Plan. So, ich konnte nur die eine Erfahrung, weil ich nur das eine kann.
Ja, der Plan gibt dir automatisch das, was du nicht hast, so ein bisschen.
Genau, das ist halt das Coole eigentlich.
Zirkeltraining so underrated, Leute, ich sag's euch.
Ja, voll. Also ich lieb's und ich werde es auch immer mal wieder machen, weiß ich so. Allein schon eben aus Zeiteffizienz. Es war dann auch halt so ein eben wieder nerdy Spreadsheet Rob. So, ich habe natürlich aufgeschrieben und ausgerechnet, wie viel ich genau für jeden Zirkel brauche, für wie viele Runden, so dass ich auch mal weiß, wenn ich irgendwie ultra knapp dran war, weißt du, wo ich dann teilweise belächelt so, ah, in einer halben Stunde ist meine nächste Session. Ja, passt, dann kann ich noch 24 Minuten trainieren.
So. Hey, ohne Witz. So, ja. Also genau so war das ja eine Zeit lang. Und ich dachte mir so, was redest du, wenn ich 24 Minuten Zeit habe bis zur nächsten Session?
Zum Warm-up durch.
So, ja. So, dann mache ich mir einen Shake und scroll 10 Minuten auf Instagram und dann habe ich die nächste Session. Und der Rob macht halt einfach in dieser Zeit. Und das sage ich immer so, ja, so jokingly, aber es ist halt wirklich so. Der Rob trainiert halt das Trainingsvolumen, für das ich 2 Stunden brauche, in unter einer halben Stunde. Also for real. Auch nicht nur, was Wiederholungen angeht oder Sätze, sondern halt auch bewegte Tonnage. So.
Das, ja, okay. Das nicht ganz vielleicht, aber ja, klar. Also das war immer das, auf jeden Fall das Ziel. Und dann wusste ich halt, okay, cool, ich habe so viel Zeit oder so wenig Zeit, ich kann noch 3 Runden machen. 3x6, also so, da kommt schon auch was zusammen. So, es ist, wenn du das halt, ja, eine Übung, 3 Runden machst, bis wirklich einer muskulären irgendwie Ausbelastung, effective Reps, so, da passiert was. Und du hast das halt in einer super kurzen Zeit abtrainiert. Das fand ich irgendwie immer geil, diesen Gedanken. So, da sehr flexibel zu sein, deshalb auch der Flex in dem Titel, weil Ziel ist es natürlich, dass die 6 Übungen über 6 Runden trainiert werden, aber man kann halt den auch sehr flexibel gestalten, wenn du jetzt weißt, hey, an dem Tag ist viel los und ich habe nur eine halbe Stunde oder noch weniger, okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt, weißt du, so, man ist ja sehr gut da drin, Ausreden zu finden, so, warum man es jetzt nicht mehr schafft zu trainieren. Yep. So, so knapp, nur noch eine halbe Stunde.
Gestern meinen kleinen Zeh angehauen.
Ja, auch. Genau, es lohnt sich jetzt auch gar nicht mehr eigentlich, weil es ihn nur eine halbe Stunde so, nee, da hatte ich immer keinen Bock drauf. Es war wirklich so, dass ich mich selbst noch nicht mehr ertappt habe, dass du dachtest, scheiße, nur eine halbe Stunde, und dann so, nee, fuck it. Ich weiß ganz genau, dass ich für diesen Plan, wenn ich den jetzt mache, 22 Minuten und 30 Sekunden brauche. Let's go.
Es steht in meinem Spreadsheet.
Genau, es steht da, schwarz auf weiß. So, wenn du da noch eine Ausrede findest, dann weißt du, okay, du cheatest dich selbst so. Aber es entspricht nicht der Realität. Du hättest einen Workout machen können. Und wenn es nur 2 Runden sind. Ja, so.
Und ein verdammt produktives auch. Also
genau.
Und halt effizient.
Ja, da, nachdem ich eh jemand bin, der Effizienz mag, so habe ich das, hat mir das gut gefallen, dass dieser Plan das ermöglicht, und habe dann den auch noch weiterentwickelt und habe ihn jetzt, ich habe ihn ja in meiner Garage trainiert oder hier im Gym oder so, aber für euch alle da draußen, die ihn trainieren, ich habe ihn jetzt so angepasst, dass er an einer Station bleibt, was natürlich für mich auch nochmal ein wichtiger Aspekt in der Durchführbarkeit dieses Plans ist, wenn man halt in einem Public Gym trainiert. Ich meine, wir haben den Luxus, wir können hier trainieren, Und
wir können 6 Stationen gleichzeitig belegen für eine halbe Stunde. So.
Genau. Nobody cares, so ungefähr. Und in meiner Garage sowieso. In einem Public Gym ist das natürlich nicht möglich. Also habe ich den Plan jetzt so gemacht, dass man an einer und derselben Station bleibt für eine halbe Stunde. Ja, vielleicht kommt auch der eine oder andere, den das nervt, wenn du jetzt eine halbe Stunde auf einer Bank bist und Dumbbells halt irgendwie hast, 2, 3. Aber
habe ich drüber nachgedacht, aber dann it. Auch so meine Beobachtungen im Gym. So, ich bin ja sehr
regelmäßig.
Ich gucke ja ganz viel. Ja. So, Leute brauchen teilweise eine Bank und ihre Kurzhanteln für 2 Übungen, die sie hintereinander machen, beanspruchen die eine Bank und Kurzhanteln für über eine halbe Stunde.
Ja.
So, also von daher ist es auch kein Argument, wenn du sagst, so, hey, ich baller jetzt hier eine halbe Stunde oder 35 Minuten meinen Trainingstag durch.
Ja.
So, nee, das ist auch kein, das ist kein Gegenargument, ist es nicht.
Und am Ende kommt er auch gar nicht dazu, dich zu fragen, weil du halt nur
echt, du bist halt alles, was er hört, ist
immer, wenn er dich kurz unterbrechen will, ey, sorry, meine Pause ist vorbei, ich muss weitermachen. Das ist eigentlich geil, wenn er so eine halbe Stunde neben dir steht und immer so.
Ja, aber es hat auch, also das ist ja auch eine Sache, weißt du, man könnte das kritisieren, wenn man sieht, okay, da belegt jemand eine halbe Stunde. Das
und sitzt da und scrollt das Handy.
Und macht 5 Sätze in dieser Zeit.
Ja.
Aber wenn du an einer Station bist und du bist die ganze Zeit hart am Hasseln, dann würde es niemand übel nehmen. So, und niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, so,
bist du jetzt mal deine Bank, an der du gerade krass abgehst. So. Ja, das dachte ich mir eben auch. Das wird schon, also es ist durchführbar in einem normalen Gym und ich habe quasi, wenn ich so einen Trainingstag hatte mit Runden, ich habe quasi jetzt aus den 3 Trainingstagen, die ich gemacht habe, ich habe halt verschiedene Übungen daraus gemacht zu einem Trainingstag. So, ich habe eine Übung an der Bank, dann eine am Kabelzug, dann eine am Kettlebell, so. Und jetzt habe ich es quasi gebündelt, dass ja, einen Tag habt, der nur an einer Bench mit Dumbbells ist, einen Tag, der nur an einem Kabelzug ist und einen Tag, der nur mit 2 Kettlebells oder einer.
Kettlebells, also das ist der leichteste, leichteste Tag. Da brauchst du vielleicht 2 Paar Kettlebells und ein bisschen Platz.
Genau, so. Das ist sogar einer, eben, da kann man sich sogar mal überlegen, wenn man den öfter gemacht hat, so kaufe ich mir mal 2, 3 Paar Kettlebells für zu Hause. Also für mich war das, also gerade so vielleicht, wenn man auch in dem Lebensabschnitt ist, dass man Familie oder Kinder hat und vielleicht nicht mehr so die Zeit hat, immer trainieren zu gehen. Für mich war das schon ein Gamechanger. Einfach
kannst du draußen machen, kannst den immer Tag machen. Mit Kettlebells. So kannst du ja deinen Stuff mit auf eine Wiese nehmen, das ist schon
voll.
Das ist schon
kannst geil. Du mit rausnehmen, vielleicht kannst du sogar, hey, bei den Sachen so, ich bringe ja nicht rum und werf die Kettlebells oder so. Also du kannst ja auch in der Wohnung machen, theoretisch.
Ja.
So, also es gibt also einem
nicht,
schon
nicht die Kettlebells loslassen.
Dann nicht durchs Fenster werfen aus dem 4. Stock, das könnte problematisch werden. Ja, und es hat ja noch dazu den positiven Effekt des Vorbildseins. So, das unterschätzt man ja auch, wenn du Family hast. So, ich habe ein Gym zu Hause, für meine Kinder ist das Normalste der Welt, dass ich halt zwischendurch mal trainiere und sie jetzt schon immer dastehen und mitmachen wollen. So, das ist halt, das kommt ja noch dazu. Also so, ich kann mal dafür plädieren, so, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie für zu Hause vielleicht sowas auch zuzulegen, die Flexibilität zu haben, so einen Plan dann auch zu Hause zu machen, schon was Gutes. Aber im Gym ist er auch geil. Also macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr auch jemand seid, der da Bock drauf hat, wenig Zeit hat, aber trotzdem ein geiles Workout machen will mit der Zeit und irgendwie progressiv sich ausbelassen will, dann solltet ihr den gerne mal ausprobieren.
Wir haben ja lange gestruggelt mit dem Namen, aber jetzt so, wo du drüber redest, also 6x6 macht total Sinn, weil das ist das Grundgerüst.
Ja.
So, 6 Übungen, 6 Runden, da willst du eigentlich hinkommen, auch wenn es nicht immer das sein muss.
Ja.
Und dann Flex, weil, also erstens wirst du halt geil flexen können, wenn du den Plan trainiert hast, aber er ist halt auch in alle Richtungen sehr flexibel. Also so im Sinne von, du kannst deine Station wählen, du kannst die Dauer wählen und auch, was du gerade noch gesagt hast, richtigerweise, so du kannst es in verschiedene Locations machen und so. Schon cool, also es ermöglicht, glaube ich, vielen Leuten ein sehr, sehr effizientes Training.
I hope so.
Und ja,
und ist so. Er dauert wirklich, also das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, so jede Session dauert unter 40 Minuten. Also wenn es
wie ist die Range? Also eben, es gibt 4 Level pro Trainingstag.
Es ist immer relativ ähnlich. Also es ist immer so zwischen 30 und 36 Minuten sowas, wenn du 6 Runden trainierst. Und
genau.
Dann halt runtergestuft. Aber da eben in den Resources findet ihr ein kleines Sheet, ein PDF zum Anschauen, wo ich mal die einzelnen Rundenzeiten, damit ihr das eben auch wisst, vielleicht wie viel ihr braucht für jede Runde, weil dann habt ihr auch keine Ausreden mehr, wenn ihr noch weniger Zeit habt. da könnt ihr mal drauf schauen, so wenn ihr mal sagt, hey, heute habe ich nur eben 24 Minuten Zeit, ah cool, 3 Runden gehen sich aus, könnt ihr da drauf schauen. Und aber ja, das ist der Range, also von 30 bis 36 Minuten, sowas dauern die. Also immer unter
40. Und wenn man nur 20 hat, kann man trotzdem sich daraus ein Workout ziehen. Eben genau. immer relativ flexibel. Ist ja auch die Struktur ist ja jetzt nicht so vorgegeben wie bei Projekt Antifragil zum Beispiel. Du hast diese 3 Trainingstage und die sollst du in dieser Reihenfolge durchziehen. Du hast Zyklus 1, 2, 3. Sondern du kannst ja wirklich sagen, so, ich habe heute Bock auf, keine Ahnung, 4 Runden Level 3 vom Kettlebell-Tag und dann machst du halt genau dieses Workout. Und ziehst es dir eben an deinen jeweiligen Tag, ballerst es durch, fertig.
Ja, es ist ziemlich, also aus meiner Sicht ziemlich, ziemlich einfach und gut umsetzbar, glaube ich.
Das war ja auch so ein bisschen der Plan, gell? Also, ja. Dass es halt maximal schwierig ist, Ausreden zu finden, warum man heute ja. nicht trainieren kann. Und dass halt gerade fehlende Zeit dann kein Argument mehr ist.
Ja.
Ja, das muss ich, das, vielleicht lerne ich das irgendwann noch. So.
Ja,
ich habe zum Glück Bock, Zeit.
Man, ich wollte gerade sagen.
Und deswegen nehme ich mir auch gerne die Zeit für mein Training, auch drumrum. Und
ja, das trotzdem
finde ich es halt. Ja. Aber
alles zu seiner Zeit, also wenn es halt ins Leben reinpasst, ist es ja auch okay, wenn vielleicht ist ja auch nur eine Session in deiner Woche so, dass du halt da an dem Tag viel hast und wenig Zeit hast, dann machst du halt so eine Session und den Rest anders. Ich meine, jetzt ist ja bei mir auch schon wieder so, dass zeitliche Kapazitäten wieder ein bisschen mehr werden, Kinder werden älter. Ja, dann habe ich auch Spaß daran, auch 1,5 Stunden zu trainieren und wieder andere
Rob
Sachen.
Rob taucht öfter mal wieder auf im Teamtraining.
Genau,
ja.
Pfeile schon am nächsten Plan.
Ja.
Mal wieder für... So, da wird irgendwas mit Explosivkraft dann mal wieder kommen trotzdem. Habe ich mal wieder Bock drauf. Mache ich gerade selber mal wieder ein bisschen. Da wird dann auch mal ein Plan kommen, auf jeden Fall. Irgendwann.
Ich bin gespannt. Ich habe Bock. Ja, ich muss schon sagen, also auch so die Zeiten, wo ich, und ich sag's gerne nochmal, Zirkeltraining ist super underrated, aber es muss halt gutes Zirkeltraining sein. Und eben so dieses Zirkeltraining wird, glaube ich, oft benutzt, um Leute einfach nur zu zerstören, weil du kannst natürlich einfach durch, keine Ahnung, mach einfach 10.000 Burpees in kurzer Zeit und mach noch irgendwelche, keine Ahnung, Mountain Climber und Pipapo und so, ohne dass vielleicht wirklich ein gezielter Trainingsreiz dabei rumkommt. Aber so die Zeiten, wo ich zum Beispiel Mass trainiert habe, was ja auch sehr ähnlich ist, das ist schon so, das waren mit die produktivsten Trainingszeiten, weil du halt einfach merkst, eben, du arbeitest kardiovaskulär, bedienst aber auch die Qualitäten immer noch, in denen ich aber eigentlich eh schon ganz gut bin. Das ist ja bei mir auch so.
Ja.
Eben Kraft und Muskulatur habe ich auch irgendwie. Schon immer geil. Und auch so, es ist ein anderer Grind, finde ich. Wenn du so vom inneren Auge so diese 30 Minuten hast, wo du weißt, das dauert nur genau 30 Minuten und das vor deinem inneren Auge ja. läuft die Zeit langsam runter.
Motivational so, ist es ganz anders.
Ja, auf jeden voll. Fall.
Das ist,
du hangelst sie nicht von Satz zu Satz, sondern das ist so ein, du hast so die Uhr vor Augen, deswegen mache ich auch Intervalltraining ja. so gerne, weil du weißt, es dauert so lange, es sind so viele Runden, danach ist es vorbei und du hast wirklich, wirklich was geleistet ja. in dieser Zeit.
Voll, also das ist motivational echt was anderes. So, du, eben, es ist morgens früh, du schaust die Uhr, hey, es ist 8.15 Uhr, du weißt, okay, cool, ich bin noch vor 9 einfach fertig so und habe das gemacht. Und, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, was auch echt ein Aspekt ist, den ich auch dann gemerkt habe, auch wenn dieses Training so hart und anstrengend dann ist und du da ballerst, trotzdem ist diese halbe Stunde Belastungszeit nicht so krass für den Körper zu recoveren. Also ja. du schüttest nicht so viel Cortisol aus wie, ja, als wenn du jetzt da 2 Stunden irgendwie rumtrainierst. So. Und das für mich war das so, ich habe den teilweise, habe ich den 5 oder sogar manchmal 6 Tage in der Woche gemacht, weil es halt eben diese halbe Stunde in der Früh konnte ich gut wegrecovern einfach.
Ja.
So. Und das ist schon auch noch ein Aspekt so, weil wir von drüber geredet haben, so mit eben Hypertrophie und akkumulierter metabolischer Stress, der dann dazukommt, ne, der dann wieder braucht, bis du dich wieder recovered hast. So, und den schüttest du halt, glaube ich, in einer halben Stunde halt einfach nicht so massiv aus, wie wenn du eine 2 Stunden Trainingseinheit hast.
Ja, da müssten wir jetzt mal einen Stoffwechselexperten so ja. ungefähr fragen, warum das so ist. Aber für mich, also es macht ja total Sinn, alleine weil,
weißt du, vielleicht ist es auch subjektiv, aber ich habe
so hast ja 23,5 Stunden, um ja. zu regenerieren, versus wenn du irgendwie 2 Stunden trainierst, hast du halt nur 22 Stunden, ja. um zu regenerieren. Also es macht schon Sinn und die Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Direkt nach dem Training bin ich natürlich viel zerstörter, als wenn ich so mein normales Krafttraining durchziehe. So, für die, ja, dann ich brauche danach 10, 15 Minuten, um einfach klarzukommen auf mein Leben. Aber danach bin ich fresh und auch die Regeneration geht, eingeleitet. Ja, es fühlt sich einfach smoother an, als wenn du dich viermal die Woche 2 Stunden zerhackst mit schweren Langhantelbewegungen
und
so.
Ja, und bei so einem, also bei so einem langen Training, 2 Stunden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke dann immer, eben am Anfang bist du voll motiviert, so in die ersten paar Übungen, aber eben so die letzten 2, 3 Übungen, da ist man doch immer, die Pausen werden immer länger.
Dude, frag mal, das ist genau mein Leben,
auf der Bank,
mein Leben
so, aktuell. Okay, da noch ein Satz von dem, oder? Es ist doch so.
Genau, da hänge ich gerade drin mit meinem Hypertrophieplan. Ja. Zum Beispiel der Tag, den ich morgen trainiere, mein Freihantel-Unterkörpertag. Ja. Junge, die letzten 2 Übungen.
Braucht man ewig für.
Ich brauche so lange dafür. Das sind 5 Arbeitssätze und für die brauche ich halt einfach immer noch mal eine gute halbe Stunde. Ja. Scheiße, Mann, ich brauche eine halbe Stunde für 5 Arbeitssätze. Ja. Und währenddessen hat der Rob 36 Sätze geballert in der gleichen Zeit. Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt davon, dass ich das nicht habe, weil da eben das kann man einfach besser wegregenerieren. So, das ist schon auch ganz gut.
Ich glaube, Zirkeltraining ist einfach krass underrated, falls ich das noch nicht gesagt habe, Leute.
Du könntest einen Punkt haben. Ja, gut.
Ja, geil. Hat richtig Bock gemacht. Ich lieb's eh immer, wenn du Geschichten von den guten alten Zeiten erzählst, so aus deiner Football-Zeit und so weiter.
Mach ich ja nicht zu selten, gell? So.
Ja, ich...
Ihr kennt sie ja auch schon einigermaßen, aber so...
Wir können das gerne auch nochmal machen. Plus, ich fand es auch ultra wichtig, dass du einfach mal so... Weil dein Trainingsstyle und deine Rob-Trainingsphilosophie, die steht im MTMT-Kosmos schon für sich. So, und ich finde es super geil, dass jetzt alle, die zuhören, die Bock drauf haben, das mal ausprobieren können. Weil man merkt auch, so, ich meine, du bist ein ruhiger Typ und so, aber low-key, auch wie kreativ du bist in der Übungsgestaltung und eben auch in der Gestaltung von generell einem Trainingsplan und so weiter, das sucht schon seinesgleichen.
Vielen Dank. Ja, es ist halt dann doch auch 26 Jahre Erfahrung. So, also ja. So. Der Grind ist seit langem da. Inspiriert noch mit vielem guten Wissen von MTMT so über die Zeit. Das hat natürlich schon auch viel gemacht, logischerweise. Ne? Alles, was wir uns da angeeignet haben und was ich an Education Stuff immer mit lernen darf, so. Das ist dann halt, ja, da kommt dann halt sowas bei raus. Das ist ja ganz cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es mehr Leute genauso einen Spaß dran haben wie ich, sich durch den Zirkel zu grinden und damit Erfolg haben. Und freue mich dann, wenn es Feedback dazu gibt. So.
Auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir nochmal eine Folge machen, weil das wollte ich dich eigentlich die ganze Zeit fragen, aber es ist auch eigentlich Stoff für eine eigene Podcast-Folge, wie sich halt auch so dein Coaching, also das Training, wie du mit deinen Kunden trainierst, so gewandelt hat über die Zeit und so weiter, weil eben du bist ja auch als Personal Trainer einfach 15 Jahre im Game.
Ja.
Da können wir
mal auf jeden Fall drüber reden.
Ich hole dich nochmal zurück. Folge. Ich meine, du bist ja, wenn ich hier im Podcast-Studio sitze, meistens nicht weit weg. Das sind so 5 Luftlinie, Meter. Ja.
Eine Tür aufmachen, kann ich kurz reinkommen.
Und dann sitzt er da. Nur schauen, dass er halt gerade nicht am Essen ist oder
oder im oder, Tunnel.
Oder genau in the Zone und irgendwas Backendiges machen muss. Also Rob, geil, dass du hier warst. Danke an euch fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert den Podcast. Ihr wisst ja die ganzen guten Sachen. Und checkt die Trainings-App, wenn ihr sie noch nicht gecheckt habt. Wir packen euch einen Link in die Beschreibung und ihr könnt die App immer, wenn ihr euch einen Account macht, also App runterladen, Account machen, 2 Wochen kostenlos testen. Und in diesen 2 Wochen könnt ihr, wenn ihr 6x6 Flex trainiert, das Trainingsvolumen ballern, was andere wahrscheinlich in einem ganzen Jahr machen.
Ja, genau. Also eigentlich sind es nicht nur 14 Grad, es ist fast ein gratis Jahr, so gesehen.
Dann könnt ihr wieder kündigen und alles ist gut und ihr habt trotzdem wahrscheinlich mehr trainiert als die meisten in dem Jahr.
So soll das sein. Probiert's aus. Ja, it was a pleasure to be here und to be continued, oder?
Auf jeden Fall. Okay, bye.